Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 207 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich grüße heute live von der Swimcation des Schwimmsports, denn die vergangene Woche war weltmeisterlich geprägt und ich habe extra Urlaub genommen dafür. Und da gibt es ja diesen schönen Begriff Workation und die meisten Witze werden nicht besser, wenn man sie erklärt, und trotzdem tue ich es jetzt. Und weil ich extra fürs Schwimmen Urlaub genommen habe, war es eine kleine Swimcation. Mir gegenüber sitzt für das Fazit dieser WM und zur Auswertung unseres kleinen, aber nicht minder kompetitiven Tippspiels Merle Wacker. Ich sage Hallo Merle nach Berlin.
Hallo nach Hamburg.
Wie hast du denn die letzte Woche verbracht? Wie sah dein Tag so aus?
Ja, es war gefühlt irgendwie ein konstanter Jetlag. Ich bin morgens um kurz vor 4 aufgestanden, habe mir die Vorläufe fleißig angeguckt, meistens ja so 1,5-2 Stunden lang, dann einen Artikel dazu geschrieben, dann ein Nickerchen eingebaut, was mich, glaube ich, komplett aus dem Tagesrhythmus gerissen hat. Und dann wieder aufgewacht, ein paar Stunden irgendwie Zeit für mich gehabt, dann die Finalläufe und Halbfinalläufe geguckt. Dann war es gefühlt erst mitten am Nachmittag und ich war schon bereit, wieder ins Bett zu gehen. Und da habe ich dann ein bisschen durchgepowert und so ein bisschen in einer ganz wilden Zwischenwelt gelebt, glaube ich.
Same, hier auch 4:10 war mein Wecker klingeln. Mhm. Und ich konnte mich über die Woche hinweg nicht entscheiden, was weniger Schmerzen verursacht. Vormittags nochmal ins Bett gehen für 3 Stunden und dann um 9 aufwachen und gar nicht zu wissen, wie der Tag überhaupt noch eigentlich aussieht. Oder einfach weiterzumachen und dann ab 15 Uhr völlig tot irgendwo und Matsch im Kopf dann niederzuhängen. Es war eine anstrengende Woche, glaube ich.
Ja, total. Ich habe den Vergleich auch nicht, weil ich tatsächlich mir jeden Tag das Nickerchen gegönnt habe, aber mich auch Tag für Tag damit nicht so wohl gefühlt habe. Aber ich meine, das ist auch, glaube ich, bei so einer spannenden Schwimmwoche das Mindeste, was wir tun können, ein bisschen unseren Schlafrhythmus links liegen zu lassen.
It's part of the job.
Ich würde mich dem anschließen. Also es ist auf jeden Fall grundlegend sehr positiv. Natürlich gab es die ein oder andere Enttäuschung oder vielleicht ein Ergebnis, was man sich ein bisschen besser erhofft hatte oder wo man vielleicht auch eine etwas höhere Erwartung hatte. Ich glaube, sowohl aus deutscher Sicht als auch aus internationaler Sicht trifft dieses Fazit zu. Also auch da international sehr viele positive Momente, definitiv Überraschungen mit dabei, aber ja, spannungsgeladen ist, glaube ich, das Wort, was ich wählen würde.
Das ist ein sehr schönes Wort. Dann merkt man, dass du eher der Schreiberling bist und ich eher der Redner hier. Wir hatten ja unser eigenes kleines persönliches Battle, weiß ich jetzt nicht. Wir verlieren beide nicht gern. Ich glaube, das haben wir im Zuge der Woche festgestellt, wie die ein oder andere Diskussion gezeigt hat. Wir werden noch drauf zu sprechen kommen. Ich möchte ganz allgemein, oder wir haben uns geeinigt, dass wir sehr allgemein einsteigen, nämlich mit unseren Überraschungen und in Anführungsstrichen Enttäuschungen der vergangenen Woche. Und ich im Sinne der Dramaturgie würde ich mit den Überraschungen gerne starten. Wen hast du denn dort? Du hattest mal gesagt, du freust dich auf Cedric, könnte eine Überraschung werden. Nina Holt hattest du genannt und die Staffeln als Überraschungen genannt. Bleibst du dabei oder hat sich da noch was verschoben?
Das waren letztendlich, glaube ich, nicht unbedingt die Rennen oder die Personen, die mich im Nachhinein am meisten begeistert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bei Cedric fand ich es besonders spannend zu wissen, dass es eine Person ist, die bis zum letzten Wettkampftag warten muss, wo, glaube ich, gefühlt alles passieren kann. Man kann so viel Schwung aus einer WM mitnehmen, die man überwiegend noch am Beckenrand verbringt zum Anfeuern. Aber gleichzeitig kann auch einfach die Kraft irgendwie raus sein, ohne dass man selber viel im Wasser gewesen ist oder beziehungsweise selber Wettkämpfe geschwommen ist. Aber da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Die deutschen Staffeln, waren auf jeden Fall irgendwie auch so eine kleine Achterbahn. Ich fand, wir haben echt tolle Staffeln gesehen, wir haben gute Zeiten gesehen, vor allem gute Einzelleistungen gesehen, aber überraschend wenig Finalteilnahmen. Da war ich doch sehr überrascht, was aber auch gleichzeitig nicht nur auf die deutschen Staffeln, glaube ich, zurückzuführen ist, sondern auch auf die extrem starke internationale Konkurrenz. Und ja, Nina hatte ich vor allem im Blick, weil ich finde es unfassbar spannend, wenn eine Person, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene 100-Meter-Kraulrennen schwimmt während so einer Woche, beziehungsweise es sind ja weniger geworden als vielleicht erhofft wegen der fehlenden Finalteilnahmen. Aber da finde ich es von außen betrachtet super spannend zu sehen, wie unterschiedlich solche Rennen trotzdem sein können. Und ich glaube, sie hat ihr Können da mit wirklich soliden und konstanten Zeiten auf jeden Fall bestätigt, aber es war weder nach oben noch nach unten, glaube ich, ein großer Überraschungsfaktor dabei. Ja, du hattest andere Überraschungen, glaube ich.
Ja, hatte ich total. Ich möchte noch mal kurz bei Nina, weil ich fand die Schwankungsbreite, die sie hatte, unfassbar klein. Also die Konstanz fand ich überragend. Ja. Das war wirklich hervorzuheben mit dem ganz klaren Highlight ganz am Ende in der Lagenstaffel bei den Frauen. Ich hatte als Überraschung tatsächlich die Staffeln und Timo ja aufgeschrieben in
Ja.
der 4x2 als Wiedergutmachung von Paris. Ja, gemischte, mixed feelings, würde ich behaupten. Bei Timo hat mich nicht überzeugt, der jetzt aber auch im Nachgang nochmal in einem sehr spannenden Instagram-Post sagte, dass er im Vorfeld der Wettbewerbe oder im Vorfeld der 4x2-Staffel ein bisschen mit Krankheit angeschlagen war und deswegen nicht ganz auf dem Level war, dass er sowohl in Chamorin als auch bei den deutschen Meisterschaften gezeigt hat, was ich persönlich enttäuschend fand oder dann enttäuschend oder schade, glaube ich, schade trifft es viel eher, dass er nicht auf der Bühne das liefern konnte, zu was er, glaube ich, imstande ist, weil er doch ein ganz starkes Jahr hinter sich hat. Ja, und bei den Staffeln würde ich tatsächlich Abstand nehmen. Also im Großteil war ich da doch eher enttäuscht. Also die haben mich echt ratlos zurückgelassen und möchte stattdessen andere jetzt nach vorne nehmen, viel eher so von den Überraschungen her. Mich hat Sven nämlich sehr überrascht. Also, dass wir auf den 800 Metern Großes erwarten können, glaube ich, das war, da waren wir uns ja beide einig. Auch über die 1500 waren wir uns einig. Aber da auch über beide Strecken das Ding nach Hause zu schwimmen mit der Silbermedaille, das habe ich nicht kommen sehen. Also ehrlicherweise, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Auch die Art und Weise, wie er das Ganze gemanagt und gemeistert hat. Über Anna haben wir schon gesprochen letzte Woche mit ihrem WM-Titel. Ganz klar die positive Überraschung. Vincent hat mich überrascht. Vincent und Lise, beide Neulinge. Absolute Spitzenleistungen hier auf der Weltbühne, zumal ich da ja im Vorfeld auch noch die Frage bei Vincent aufgeworfen habe. Es ist der erste Start bei einer WM. Wie viele haben uns da eigentlich überzeugt? Und Vincent steht auf der bauchgefühlmäßig immer noch zahlenmäßig geringeren Seite, die uns bei ihrem ersten Start überzeugt haben. Denn das war wirklich ins Halbfinale vorgeschwommen, 50 Rücken. Und mehr war nicht zu erwarten. Und das war, glaube ich, schon etwas mehr, als überhaupt drin
Ja,
war.
und das auch mit Bestzeit und Altersklassenrekord noch dazu. Also mehr
Absolut.
als verdient.
Ja,
Ja.
total.
Nee, und ich denke, ich würde da direkt mal einhaken bei Vincent.
Gerne.
Super spannend, hat er auch im Nachhinein im Interview gesagt, dass er unglaublich davon profitiert hat, dass er davor den Staffelstart bekommen hat in der Lagenmix-Staffel und einfach die Abläufe kennengelernt hat mit Vorstart etc. Dabei auch nicht auf sich alleine gestellt war, sondern eben Teil von der Staffel war. Und ich finde, das ist auch einfach ein Lehrmoment, den man, glaube ich, mitnehmen kann, dass Lise ja letztendlich auch mit der 400 Kraul Staffel, nee, was war das, die,
Ja,
doch, die
war
400 Kraul
Schlussschwimmer in der
Staffel,
400.
genau, einfach ihren ersten WM-Start nicht im Einzel hatte, sondern in der Staffel die Abläufe kennenlernen konnte und dann in ihrem ersten Einzelstart eine unfassbar starke Leistung abrufen konnte. Und ich glaube, dass das vielleicht was ist, wenn es vom Wettkampfprogramm möglich ist, wenn die Personen eben auch StaffelkandidatInnen sind, sollte man das beibehalten und den jungen Menschen da auf jeden Fall die Chance geben, sich so zu beweisen.
Das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes und eine neue Richtung, die wir da einschlagen, dass tatsächlich dieser Lernmoment gegeben wird. Und ich sag mal, gut, die 4x100 frei bei den Frauen hatten nicht viele Alternativen. Da musste Lise ja jetzt schwimmen nach dem Verzicht. Ich glaube, Nele Schulze wäre die eigentliche Kandidatin gewesen. Musste man sie nehmen, aber bei der 4x100 Lagen Mixed hätte man ja durchaus andere Alternativen gehabt, andere Besetzungen auch, die man vielleicht hätte fahren können. Und dass man sich dort für Vincent, für den unerfahrensten von allen entscheidet, um ihm genau diesen Lerneffekt zu geben, finde ich, zeugt von viel Weitsicht und dass man auch im DSV-Verantwortungskreisen bereit ist, das Risiko zu gehen und dort das Vertrauen zu geben. Und das finde ich schön zu sehen. Das finde ich wirklich schön zu sehen, dass die Jungen und die Neulinge dort nicht alleine gelassen werden.
Absolut. Und auch da ist er ja mit Bestzeit angegangen, mit 4,59. Also auf jeden Fall dem Vertrauen auch mehr als gerecht geworden.
Absolut. Und dann habe ich noch die beiden Lukas bei mir, Lukas Matzerath mit dem 100-Brust-Finale. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, auch mit der Vorlaufleistung, deutscher Rekord ja im Prinzip egalisiert, die
Hundertstel.
eine Hundertstel. Und auch Luca Armbruster, dass er wirklich ins 50-Delfin-Finale vorschwimmt, zweimal deutschen Rekord, bis ins Finale durch, einer der ganz wenigen, die sich bis ins Finale immer gesteigert haben. Das war für mich auch ganz doll auf der Habenseite und hier für kleine Jubelmomente gesorgt vor dem Bildschirm, ja. Wen
Absolut. Ich
würdest
würde da,
du, hast du? Ja.
ja, ich würde da tatsächlich noch, glaube ich, zwei Personen auf jeden Fall anschließen. Ich fand Angies 50 Schmett total toll. Vor allem eben auch wieder zu sehen, dass sie sich von Lauf zu Lauf gesteigert hat, immer dichter an ihre eigene Bestzeit herangekommen ist, gleichzeitig den deutschen Rekord dann am Ende geknackt hat. In einem extrem eng umkämpften Finale, 50 Schmett, das kann alles passieren, am Ende auf dem vierten Platz gelandet ist. auch nach den 100-Meter-Rennen, die nicht ganz so gut gelaufen sind, wie sie sich das, glaube ich, erhofft hatte, fand ich das ein sehr, sehr schönes Comeback. Und apropos Comeback, auch dann tatsächlich die 800 Crawl von Isa, die sich nach dem doch überraschenden Vorlauf aus in den über die 1500, glaube ich, nicht hat unterkriegen lassen, sondern nochmal echt alle Kräfte, sowohl mental als auch ja, physisch irgendwie wieder aufbauen konnte und dann doch auch relativ dicht an ihre Bestzeit rangekommen ist und eben wirklich souverän auch dann ins Finale geschwommen ist.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe Isa deshalb bei den Überraschungen nicht dabei, weil sie für mich in dem Rahmen war, den ich irgendwie so erwarten würde. Und du hast recht mit den 1500, die waren ein Ausreißer nach unten, sich danach zu erholen, ist völlig legitimer Grund, dann zu sagen, ey, bei den 800 sich so die Comeback-Fähigkeiten zu zeigen, ist wirklich Hut ab, aller Ehren wert, da hast du vollkommen richtiges Argument auf deiner Seite. Da war sie auch gar nicht so weg, so weit weg von ihrer Bestzeit. Es waren am Ende 7 Zehntel, die sie da langsamer war, 1,8 Sekunden über dem deutschen Rekord. Das war wirklich eine fabulöse Leistung in diesem 800-Meter-Rennen, wo sie viel zu wenig Screentime bekommen hat, aus aber wahnsinnig naheliegenden Gründen. In diesem Dreikampf, der da vorne stattgefunden hat. Bei den Upsets, bei den Enttäuschungen, hattest du dich im Vorfeld festgelegt bei den Kraul Langstrecken und auf Lukas Mertens tatsächlich, dass die Potenzial hätten?
Ja, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen mehr ausholen, weil das war quasi als Upset-Potenzial von mir aufgegriffen worden, weil ich dachte, dass die Erwartungshaltung extrem, extrem hoch ist. Also, dass wir bei den langen Kraulstrecken jeweils unter den oder zwei Leute unter den Top 3 der Weltrangliste hatten, dementsprechend wirklich jeweils zwei Medaillenkandidaten hatten. Einmal hat es ja auch geklappt mit zwei Medaillen über die 800 Silber und Bronze von Sven und Lukas und auch auf den 1500 eben mit Silber von Sven und auch mit einem super guten fünften Platz von Flo. Ja, ist auf jeden Fall dieses Upset nicht eingetreten, was mich unfassbar freut, weil eben wirklich die Erwartungshaltung dementsprechend ja sehr valide war und trotzdem wirklich extrem gute Rennen auch zu sehen waren, die Konkurrenz es den Deutschen definitiv nicht leicht gemacht hat, also sei es der Tunesier, der beide Strecken gewonnen hat, aber auch einfach die Dichte, die in diesen Finals zu sehen war und eben niemand von den Deutschen auf den bei den Männern im Vorlauf ausgeschieden, was wir auch bei den vergangenen Titelkämpfen ganz, ganz anders erlebt haben. Habe ich jetzt
Absolut.
rückblickend als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ja, bei Lukas war so ein bisschen das Upset-Potenzial, dass ich gedachte, oh, nicht, dass er es bereut, auf die 800 gegangen zu sein und nicht auf die 200 gegangen zu sein nach den Wettkämpfen, weil er ja sein Wettkampfprogramm umgestellt hatte. Aber ich glaube, wenn man ihn jetzt fragen würde, spricht die Medaille, glaube ich, Bände, aber ist er sicherlich zufrieden mit seiner Entscheidung, auf die 800 zu gehen? Und ja, dass es dann mit der 4x2-Staffel nicht im Finale gereicht hat, ist wahrscheinlich schade. Ich glaube, da hätte er auch gerne nochmal alles aus sich rausgeholt auf der kurzen Strecke, um zu gucken, wo er auch im internationalen Vergleich steht. Dafür hat es dann bei den 200 Rücken nicht so hingehauen. Ich denke, das ist was, was er irgendwie auch verkraften kann. Und er hat ja auch im Nachhinein direkt gesagt, das ist trotzdem eine Strecke, auf die er nicht verzichten möchte. Also auf der werden wir ihn weiterhin noch sehen. Deswegen, meine Upsets sind nicht so eingetreten, wie ich mir nicht gewünscht habe, aber wie ich befürchtet hatte oder für möglich gehalten hatte.
Ich möchte gerne Mäuschen spielen bei Lukas, wie die Bewertung der WM jetzt im Nachgang stattfindet. Er war ja grundsätzlich in den Tönen, die wir danach gelesen haben oder gehört haben, war er ja sehr positiv gestimmt eigentlich und sagte, ey, ja, war gute WM, hat er sicherlich auch ein Recht dazu mit dem Weltmeistertitel und der Bronzemedaille über die 800 Meter. Und trotzdem kann ich mir unmöglich vorstellen, dass er mit der Leistung in der 4x2, mit der Leistung über 200 Rücken und vielleicht sogar mit der Leistung in der 4x100 Lagenstaffel zufrieden ist. Weiß ich, also würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn er da rausgeht und sagt, nö, war alles gut, das machen wir weiter so. Das glaube ich nicht. Würde ich aber auch für später nochmal hinten anstellen. Auf meiner Seite war mit dem Enttäuschungspotenzial, mit der ähnlichen Konnotation, wie du das auch gesagt hast, bei Nina Hold. Würde ich auch nicht unterschreiben. Wenn man jetzt sagen muss, 53,8 ist sie nicht geschwommen im Einzel. Trotzdem ins Halbfinale vorgeschwommen. Wir hatten
Absolut.
generell nur einen einzigen. Und das war Cedric, der nicht in wenigstens einem Start eine Runde weitergekommen ist. Ansonsten haben alle Aktiven mindestens eine Runde in einem ihrer Starts, weiter geschafft. Was ich auch beeindruckend finde. Also das kann ich mich nicht
Absolut.
erinnern, dass wir das in der Breite mal so gesehen haben. sage bewusst auch die Einschränkung, ne? Maja ist über 200 Freistil natürlich im Vorlauf raus, über die 400 ins Finale zum Beispiel, ne? Deswegen in mindestens einem Start. Sven hatte ich als Upset-Potenzial, können wir, glaube ich, ersatzlos streichen. Isa hatte ich und Cedric, und ich glaube, bei Cedric sind wir uns, das war dann, auch wenn es nicht fürs Finale gereicht hat, da hatten wir ja sowieso schon Fragezeichen rangesetzt, war es am Ende der langen Woche, hat es nicht geklappt. Ganz stumpf. Ich glaube, da, ich weiß auch nicht, was man da irgendwie viel sagen soll. Ich stecke nicht drin, ich weiß nicht, wie sich's angefühlt hat, ich weiß nicht, wie das Energielevel war. Aber das ist von vorne bis hinten, sind die 400 Meter Lagen bei ihm so gar nicht gerutscht. Weiß ich nicht, ich würde da jetzt einmal den Schwenk kurz machen zu ihm. Erst ins Chamorin ist er noch eine 4.13.9 geschwommen, bei den deutschen Meisterschaften 4.13.6 und jetzt in Singapur 4.18.9. Also es ist 5 Sekunden langsamer und zwar von vorne weg. Also da war nicht eine Strecke dabei, die irgendwie gut lief. Das passiert. Ist ein Start, ist so ein One-Shot. Das kann nach hinten gehen. Bei Olympia war es der erste Wettkampftag, jetzt war es der letzte. Das macht sicherlich einen Unterschied, da nochmal 7 Tage das Team zu unterstützen und dort anzufeuern. Das ist nicht völlig ohne Kraftverschleiß, geht das nicht vonstatten. Das muss man, glaube ich, auch lernen, wie man sich das am besten einteilt. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass Joscha vor dem 100-Freistil-Vorlauf war das, glaube ich, dass er da nicht in der Halle war. Da hat er, glaube ich, zumindest 2 Instagram-Postings, wo er den Livestream-Bildschirm abfotografiert zum Daumen drücken. Muss dort also, glaube ich, im Hotel gewesen sein. Und das kann schon ein Unterschied sein, dass man sich dann einfach dort die Stunde Ruhe nimmt oder die 2 oder die 3, den Fahrtweg nicht auf sich nimmt und so weiter und so fort. Und dann sieht das möglicherweise auch anders aus. Es ist abhaken, weitermachen. Und damit
absolut. Ich denke, also, Cedric werden wir auf jeden Fall noch bei vielen internationalen Wettkämpfen auch sehen. Er hatte ja auch im Nachhinein angedeutet, dass das Training der letzten Monate sich ziemlich schwierig gestaltet hat. Klar, er ist diese Saison schon schneller geschwommen, aber ja, ich denke, abhaken, weitermachen und dann geht es auch wieder bergauf.
Reale Upsets dann aber tatsächlich, ich habe die Staffeln jetzt hier aufgeschrieben und ich war von den 100 Delfin bei den Männern enttäuscht. Ja. Wo mir auch nicht klar ist, wo das herkommt, aber würde jetzt tatsächlich mit den Staffeln als nächstes weitermachen, weil das ist ein relativ großer Block. Wir hatten 7 Staffeln gemeldet von DS, 8 Staffeln, 7 Staffeln gemeldet, die 4x2 von den Frauen waren nicht dabei. Und wir waren im Vorfeld doch sehr euphorisch, was die ganze Staffelgeschichte an, also ich zumindest von meiner Seite, du kannst es gerne korrigieren, will nicht für dich sprechen. Und jetzt hier am Ende kamen wie viele Staffeln ins Finale? 2, ne? Das war 2, die 100 Lagen Mix und die 4x100 Freistil Mix und die 4x100 Lagen der Frauen. Und alle anderen sind im Vorlauf gescheitert. Und mir will nicht ins Hirn, warum? Ich verstehe es nicht. Hast du eine Erklärung?
Teilweise, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Staffel selber drauf an. Also die 4x2 der Männer, da sind die Jungs doch über ihren persönlichen Bestzeiten geblieben. Dementsprechend hat mich dann das Vorlauf aus nicht überrascht, auch wenn wir da, glaube ich, im Vorfeld, gerade auch du, das ist als geheimen Medaillenkandidaten sogar das Quartett im Auge.
Schande auf mein Haupt, das war wirklich ein wilder Guess und ja, ich kann gleich noch ein bisschen was zu den Zeiten sagen, aber das ist auf jeden Fall nicht eingetreten, ja.
Ja, ich meine, dann es gab andere Staffeln, da hatten wir auch, glaube ich, bei der Zwischenbilanz schon drüber geredet, die 4x100 Freistil der Damen durch die Bank weg, extrem gute Leistungen für die Mädels. Im internationalen Vergleich reicht es trotzdem nicht für einen Finalplatz, würde ich dementsprechend auf jeden Fall ausklammern, wenn wir über enttäuschende Staffelleistungen reden. Gut, die Disqualifikation der Lagenmänner, schade, es hat aber auch trotzdem nicht gereicht. Auch da, es fehlt ein Rückenschwimmer natürlich, Lukas hat sicherlich sein Bestes gegeben, aber da sind dann andere Staffeln schon 1-2 Sekunden vor uns. Und ja, es ist, glaube ich, wirklich einfach der extrem starken internationalen Konkurrenz geschuldet. Also ich glaube, klar hat man als Nation Ansprüche in mehr Staffeln ins Finale zu schaffen. Ich glaube auch, dass wir trotzdem extrem stark in der Breite aufgestellt sind mittlerweile, aber damit stehen wir nicht alleine da. Also wenn wir uns eben andere Staffeln auch angucken, war da einfach eine extreme Breite da und wenn dann in einer 400-Lagen-Staffel der Männer auch das chinesische Team zum Beispiel rausfliegt mit dem Weltmeister über 100 Brust, dem Weltrekordhalter über 100 Kraul und die es nicht ins Finale schaffen, dann ist das, glaube ich, auch nochmal alles so ein bisschen mehr zu relativieren, dass es einfach 8 Mannschaften sind nicht viel, die einen Platz im Finale bekommen. Ja, trotzdem glaube ich, dass wenn man sich die Zeiten und die Einzelleistungen anguckt, ist es positiver zu bewerten, als wenn man sich im Fazit anguckt, wie wenig Finalplätze wir bekommen haben. Weiß nicht, wie du deine Enttäuschung.
Da möchte ich, glaube ich, widersprechen, weil ich sehe es,
Okay.
ich glaube, wir betreiben ein Stückchen Augenwischerei. Und deswegen meine ich auch so, mir ist es wirklich nicht so ganz klar. Die 4x100 lagen der Männer, du hast gesagt, disqualifiziert. Die Zeit stand ja trotzdem auf dem Screen, es war eine 3:35. Da haben immer noch 3 Sekunden zum Finale gefehlt. Und ich weiß nicht, wo die 3 Sekunden herkommen sollen. Die kommen nicht aus einer 55,8 ist, glaube ich, Lukas angeschwommen.
Eine
Nee,
53,8.
54,8. Eine 54,8
Ach
war
so,
das
54, ja.
vorneweg. Vincent war in seinem Lagenmixed-Start eine 54,9 vorneweg. Also die haben sich beide da gar nichts genommen. Eine 54,8 ist auch so ungefähr der Bereich, den Lukas kann. Kann noch 2/3 Zehntel war, glaube ich, schneller bei den Deutschen oder in der
Na, ich glaube, er war
Saisonbestenliste.
sogar bei einer 54 flach schon. Also da geht fast sogar eine Sekunde, glaube ich.
Aber trotzdem, also es sind trotzdem 3 Sekunden. Lukas Matzerath ist noch mit einer 59,9 rein. Da können wir auch noch 1 Sekunde aufholen. Dann die Zwischenzeiten von Luca Armbruster und Joscha habe ich nicht. Und trotzdem fehlen uns dort 3 Sekunden. Also die müssen alle vier eigentlich am Leistungsmaximum operieren, um überhaupt ins Finale zu kommen. Und dann landest du mit der 3:35, wenn wir die theoretisch irgendwie einsortieren, auf Platz 15 nach den Vorläufen. Hinter zum Beispiel so großen Schwimmnationen wie Israel, Österreich, Polen oder Südkorea. Und
Ja, aber
das checke ich halt nicht.
ich glaube, dass das in den Staffeln einfach mittlerweile so ist, dass du im Vorlauf deine Topleistung abrufen musst und du musst mit wirklich, also außer du bist jetzt vielleicht dass die Lagendamen der USA, die in der Zweitbesetzung Vorlaufbestzeit schwimmen, aber ich glaube, das ist eigentlich auch was sehr, eine sehr positive Entwicklung ist für den Schwimmsport, dass in den Vorläufen alle Nationen gefordert sind, in wirklich Top-Besetzung, Top-Leistung abzurufen, um sich eben in diesem harten Battle einen Platz unter den Top 8 ja, wirklich zu erkämpfen. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Qualitätssteigerung eigentlich für den Schwimmsport ist. Und ja, dass dann gleichzeitig es trotzdem auch noch Nationen wie Israel und Österreich möglich ist, sich da reinzuschwimmen, Hut ab, also
Da
finde ich sehr,
bin
sehr
ich voll bei dir.
beeindruckend.
Also
Aber
ich
dann
bin
sehe ich es,
voll bei
also.
dir, dass die Leistungsbreite wirklich so groß geworden ist und dass sich einige auch wirklich verspekuliert haben. Also die Chinesen
Ja.
mit Quinn Haiyang und Pan San Lee waren in Top-Besetzung bei der 4x100 Lagen und scheiden als Neunter aus. Und waren ja nicht alleine, ne? Die Australier sind auch ausgeschieden in der
Ja.
4x100 Lagen bei den Männern auf Platz 11. Die haben sich da auch ordentlich verkalkuliert. Oh. Naja, gut, aber jetzt lass die doch mal noch den Lerneffekt haben fürs nächste Mal. Die Konkurrenz wird ja nur größer. Und ich überlege halt, also als echt tough, so was dort an der Spitze inzwischen passiert. Ja, vielleicht hast du einfach
Absolut.
recht.
Und ich meine, klar, also natürlich wäre es schön gewesen, wenn die Sekunde, die du jetzt angesprochen hast, bei Lukas Matzerath, vielleicht auch eine halbe bis Sekunde bei Lukas Mertens, Joscha und Luca, vielleicht auch beide eine halbe Sekunde nochmal schneller. Klar wäre das positiver gewesen, aber dann hätte es vielleicht trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube, dass uns das eigentlich doch einfach lehrt, sich die Einzelleistungen anzugucken und gleichzeitig eben doch diese Tendenz da ist, dass ab sofort bei großen internationalen Veranstaltungen es darum gilt, im Vorlauf Bestleistung abzuliefern. Und ich finde das eigentlich für den Spannungsfaktor von außen betrachtet toll.
International bin ich voll bei dir. Ich habe nägelkauend bei den Staffeln vorm Fernseher gesessen, auch bei den Vorläufen, eben weil
Ja.
gar nicht klar war, wer da jetzt weiterkommt und wer nicht und wer vielleicht. Da war der Abakus schon draußen und der Rechenschieber. Der deutsche Rekord übrigens bei den Männern 4x100 lang liegt bei einer 3:28. Das ist freaking 7 Sekunden unter dem, was die Männer jetzt abgeliefert haben. Und also auch da wieder, ich verstehe es nicht so ganz. Wir haben den deutschen Rekordhalter über die 100 Brust dabei. Wir haben den deutschen Rekordhalter über die 100 Freistil dabei. Wir haben den quasi deutschen Rekordhalter über die 100 Delfin dabei. Naja, und 7 Sekunden verlieren wir jetzt nicht in den
Ja,
Rücken. Also, so, wo kommt diese Zeit her? Also ich krieg's nicht zu greifen. Ich habe ganz viel Ratlosigkeit.
Ja.
Ich mache blame hier niemanden oder möchte da auch wirklich gar keinen blame. Ich habe echt eine Ratlosigkeit da in mir.
Ich glaube, was du halt dann bei Staffeln auch immer noch mal mit einrechnen musst, ist das, und was auch mehr dann in Richtung, okay, da ist doch eine große Differenz zu dem, was vielleicht möglich gewesen wäre da, ist einfach, dass viele Schwimmer und Schwimmerinnen in der Staffel oft auch schon über sich hinausgewachsen sind und eben bei den Split-Zeiten deutlich auch unter ihrer Bestzeit geblieben sind. Also zum Beispiel KG Winkler in der Mixstaffel eine Sekunde unter Bestzeit geschwommen, klar mit fliegendem Start, aber trotzdem immer noch deutlich unter Bestzeit geschwommen.
Absolut.
Wir haben das vor allem auch bei den neutralen Athleten gesehen, dass die teilweise in den Staffeln eine Sekunde schneller geschwommen sind als in den Einzelstrecken. Und ich glaube, dass sich dann so deutsche Rekorde und so weiter eben auch dadurch manifestieren, dass Leute, die schon den deutschen Rekord halten oder mal gehalten haben, dann trotzdem nochmal über sich hinausgewachsen sind. Und das hat gefehlt. Also ich glaube, dass viele es geschafft haben, jetzt auch in der Staffel an ihre Bestleistung ranzuschwimmen. Haben wir auch bei den Lagen Damen gesehen. Aber niemand ist so dieses gewisse
Ja, ich verstehe, wo
Fünkchen
du hin
nochmal
willst.
unter Bestzeit geschwommen. Also auch wenn wir uns Annas 100 Brust angucken, eine 1,49, glaube ich, im fliegenden Start extrem schnell. Aber letztendlich ist es dann immer noch 2/3 Zehntel langsamer, als sie bei ihrem in dem Goldrennen geschwommen ist. Was natürlich also total verständlich ist, dass es im nicht direkten Aufeinandertreffen mit der Konkurrenz ein anderes Rennen ist. Aber ich glaube, wenn man dann eben über solche Rekorde, die unendlich weit weg erscheinen, spricht, fehlt da eben doch nochmal das ein oder andere Zehntel.
Dann möchte ich das vielleicht zusammenfassen und sagen, uns gelingt oder den Sportlerinnen und Sportlern oder uns, das klingt ja immer so, als wären wir selber am Wasser, aber den Schwimmerinnen und Schwimmern gelingt es nicht, in der Staffel gerade am Ende einer langen Wettkampfwoche nochmal die Leistung abzurufen und durch den fliegenden Start die 4/5 Zehntel abzuknapsen, wie das vielleicht früher der Fall war. Und da könnte man mal beigehen und sich überlegen, trainingsmethodisch, wettkampfmethodisch, wettkampfablaufmäßig, wie kriegen wir das vielleicht besser ins Wasser? Das könnte
Ja,
ein
und ich
guter Punkt
denke,
sein, ja.
auch wenn du da dann wieder auf die anderen Nationen blickst, die dich überrascht haben, wie irgendwie Israel oder Österreich, da sind dann vielleicht auch Personen geschwommen, die noch ein bisschen ausgeruhter waren, die nicht irgendwie schon drei Einzelstrecken dabei hatten, die es vielleicht im Vorlauf über zwei, drei Einzelstrecken versucht haben, aber eben nicht noch Halbfinale und Finale mit dabei hatten, seit einer Woche irgendwie jeden Tag gefordert waren und dann dementsprechend es eben eher schaffen konnten oder auch eher abgeliefert haben, ja, in die persönlichen Bestbereiche vorzudringen.
An der 4x100 Lagen Männer macht sich vieles fest. Du hast das angesprochen, wie weit die Weltspitze enteilt ist. Ich möchte die 4x2 bei den Männern noch kurz aufgreifen, ohne da jetzt zu viel reinzureiten. Wenn wir die Bestzeiten addieren, landen wir bei einer 705. Ich hätte gesagt, die können alle vielleicht noch ein Stückchen besser und Richtung 703, Richtung deutscher Rekord gehen und dann auch Richtung Medaille schielen. Die 705 wäre Platz 7 im Finale gewesen. Um eine Medaille zu holen, ist eine 71 inzwischen fällig. Also eine knappe 1,45 im Schnitt. Da sind wir
Crazy.
nicht. Also das möchte ich auch vielleicht nochmal sagen. Da sind wir nicht.
Ja.
Das ist mir durchaus klar, dass da aber die Weltspitze inzwischen dort oben sich festgesetzt hat. Uiuiui, ähnliches haben wir schon bei der 4x100 bei den Männern festgestellt. Auch da die Weltspitze super weit weg. Die Jungs schwimmen da fast deutschen Rekorde, sind 1/6 drüber. Bei den Frauen das Gleiche, dann Platz 10. Aber die Lagenstaffel bei den Frauen, absolutes Highlight, absoluter Knaller. Und ich leg die Schallplatte nochmal auf und sage gleich, wir sind eine international passable Rückenschwimmerin von den Medaillen entfernt. Lise schwimmt im Finale eine 1,01, erklärbar. Bin ich völlig fein mit der Zeit, ist alles gut, ist alles okay. Na, als bliblablub, alles gesehen, ihr wart dabei. Und dann schwimmt Anna aber eine 1,049, was irre schnell ist. Ich glaube, war sie da nicht sogar die schnellste im, nee, Kate
Nee,
Douglas war noch
Kate
schneller,
Douglas noch.
4,2, aber dann war
Ja.
sie schon auf Rang 2. Angie eine 56,9. Könnte man jetzt ehrlicherweise sagen, ein bisschen schneller geht's auch noch, aber im Rahmen dieser WM war das auch genau das, was sie abliefern kann, sogar vielleicht noch ein bisschen besser da am Ende der Woche. Nina hinten raus eine 53,2, was auch fabulös
Extrem
ist.
gut, ja.
Also, und dann katapultieren die sich völlig zurecht auf Rang 6. Und schwimmen, ich habe wirklich lange gesucht, weil ich es nicht glauben konnte. Ich bin echt tief eingestiegen in die Statistik. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wenn ja, kannst du einen kurzen Moment mit der Antwort warten. Wann war das letzte Mal eine Frauenlagenstaffel in einem WM- oder Olympiafinale?
Die Antwort habe ich, weil ich sie selber in meinem Artikel verbraten habe.
Okay. Dann darfst du das auflösen.
Genau, das war 2013. Also 12 Jahre ist es her.
12 Jahren sind die am Finale vorbeigeschwommen. Das hätte ich nicht gedacht. Also, dass da eine ganze Weile irgendwie kein Top-8-Platz mehr war, ja. Aber dass sie jetzt, also wirklich so lange, das hat mich schockiert. Und dann gleich auf Rang 6 und im Prinzip, ich glaube, 1,5 Sekunden oder was, habe ich mir hier aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht, aber ist auch egal. Irgendwie so Sekunde, 1,5 an den Medaillen vorbei. Das ist echt nicht viel.
Nee, viel mehr war das echt nicht. Und ich gebe dir voll recht, es ist wirklich, wenn du den Rückensplit anguckst und da Lise noch ein, zwei Jahre gibst, sie in Richtung 59, Mitte 59 hoch schwimmt, auch da den deutschen Rekord dann vielleicht irgendwann in Angriff nehmen kann, sind wir sehr, sehr dicht an den Medaillen dabei, wenn Personen wie Anna und Angie es schaffen, ihre Leistung zu halten, auch Nina ihre Leistung so nochmal ja, bestätigen kann, beziehungsweise festmachen kann. Fehlt da nicht mehr viel. Nein, das ist total schön zu beobachten. Ich meine, auf der anderen Seite überlegst du dir, du hast mit Anna Ehlen auch die Weltmeisterin dabei, Angie letztes Jahr Weltmeisterin geworden, seitdem dauerhaft unter den Top 5 über die 100 Schmidt mit dabei. Nina, die eben zeigt, dass sie da nicht mehr das Nachsehen hat gegen andere Schlussschwimmerinnen. Das ist eine wunderbare Entwicklung. Und ja, wenn es dann beim Rückenschwimmen auch noch klappt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, sind wir vorne mit dabei. Und ich finde, das ist ja ein sehr, sehr positiver Ausklang, glaube ich, für die Staffeleinschätzung.
Das war ein richtig schöner Abschluss. Wir haben mit einem Weltmeistertitel angefangen und haben mit einem Platz 6 bei den Frauen aufgehört. Also eine viel schönere Klammer für diese Schwimmwoche hätte es kaum geben können. Im Gegensatz, also Nina schafft es ja auch an der Stelle wirklich am Ende. Ich weiß nicht, das wievielste 100-Kraulrennen das bei ihr war. Nochmal ihre schnellste Zeit ins Becken zu legen. Das finde ich auch echt beeindruckend und grandios von ihr. Ja, 3,56,0 und da fehlt auch nicht mehr viel. Das sind dann 2 Zehntel, die noch zum deutschen Rekord nur Abstand sind. Chapeau, Hut ab vor den Frauen hier. Glaubst du übrigens, der DSV hat sich geärgert, keine 4x2 der Frauen gemeldet zu haben? Es waren nur 10 Staffeln im Vorlauf am Start.
Ja, ich meine damit, also ich glaube, dass es für die Einzelrennen, zum Beispiel auch von Isa, nicht verkehrt war, dass sie den Start nicht hatte. Gerade auch für die Regeneration zwischen den 1500 und den 800. Ich glaube, Maja hatte ihre Chance. Ich finde es gut, dass sie ihren Einzelstart bekommen hat. Ja, Nina Holt, ich denke, gerade auch im Hinblick auf die Rettungsschwimmmeisterschaften, Weltmeisterschaften, die jetzt anstehen, war sie sicherlich auch nicht böse, nicht noch auf die 200 trainieren zu müssen. Und ja, ich meine, bei 10 Staffeln, klar, es wäre schön gewesen, nochmal auch eine Finalteilnahme zu haben, die sicherlich möglich gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann man das verschmerzen, dass man da nicht mit dabei war.
Man hätte einer Nina Jazzi und einer Juliana Boxka noch einen Start geben können. Hätte man eine
Perfekt.
Holt vielleicht rauslassen können. Hätte den beiden vielleicht sogar einen Finalstart ermöglicht, die Atmosphäre. Ja, weiß ich nicht. Ist so eine Frage, die man sich im Laufe dessen stellt, wenn man dann ins Meldeergebnis guckt und sieht, oh, 10. Und hätten auch unter 8 Minuten schwimmen müssen. 7,59 wäre gefordert gewesen. Schwierig, schwierig. Also eine sichere Wette wäre es nicht geworden. Aber sicherlich auch nicht unmöglich. I don't know. Ja, war so eine Frage, die ich hatte. Die
Nee, total
beiden
spannend, also.
Mixstaffeln 4x100 frei schwimmen zweimal unterm deutschen Rekord.
Ja, eine Strecke,
Und
die dich ja eigentlich überhaupt nicht packt oder fasziniert.
nee, da bleibe ich auch dabei und trotzdem freue ich mich über die Erfolge. Ist alles tutti. Genau, und die 4x100 lagen, schwimmt auf Platz 11 in einem unfassbar knappen Vorlauf. Platz 11 klingt nämlich weit weg und das waren am Ende nur 3 Zehntel, die dort zum Finale gefehlt haben. Auch mit einigen Pokerspielnationen dabei, die, ich will nicht hinter den Kulissen gewesen sein, die für das ein oder andere Posting auch online gesorgt haben und da geht der Blick über den großen Teich.
Ja, ich vermute, dass du auf das Team USA ansprichst, das definitiv nicht die Weltmeisterschaften erlebt hat, die, glaube ich, im Vorfeld ja erwartet worden sind oder irgendwie auch für ziemlich sicher wahrgenommen worden. Also ich meine, die Erfolge bei den letzten Meisterschaften für das Team USA waren ja überwältigend. Und ja, das war in diesem Fall nicht so, sei es bei den Staffeln oder auch in den Einzelrennen teilweise.
Das war so das Saying, dass das gerade in den ersten Tagen war die Ausbeute ja wirklich mau. Da war ja Deutschland teilweise, glaube ich, vor den Amerikanern im Medaillenspiegel. Auch ein Anblick, den wir nicht mehr so oft sehen werden, glaube ich. In der Mixstaffel übrigens auch die Franzosen ausgeschieden, was ich überraschend fand. Die Briten auch ausgeschieden, die Schweden, die Spanier. Das illustriert einfach auch nochmal, wie eng das inzwischen bei den Staffeln zugeht. Und das war alles nicht
Absolut.
weit auseinander. interessant fand ich, wie oft dann doch oder wie hart thematisiert das Thema Food Poisoning war. Und in Asien ist das jetzt ehrlicherweise, und da kann man schon den Vorwurf machen, ist das kein neues Thema. Also es gibt einige Athleten, die auch sagen, ey, wenn du bei den Olympischen Spielen oder bei einer WM in irgendeinem exotischen Land bist, und ich glaube, Singapur kann man dazu zählen, dass du bei dem Umstieg von deiner gewohnten Sportlernahrung auf jetzt das heimische Local Food oder bei den Spielen dann auf Fast Food im Restaurant umsteigst, weil du dich vielleicht nicht im Griff hast, dann macht dir das Probleme mit der Leistung. Da war ich dann doch überrascht, dass so viele offensichtlich da reingefallen sind und damit zu kämpfen hatten. Da waren ja die Amerikaner am meisten betroffen, aber nicht alleine.
Ja, und ich glaube, du musst trotzdem bei den Amerikanern nochmal differenzieren, dass einige sich das im Trainingslager schon eingeholt hatten. Ich glaube, da war es wirklich eben auch mit Virus etc., also die ganzen Abmeldungen in den ersten beiden Wettkampftagen und dann eben auch doch das Ganze in Singapur nochmal zu erleben, was dann auch, glaube ich, teamübergreifend war. Also bei den Briten waren einige mit dabei, sicherlich Team USA auch. Aber ja, das ist sicherlich was, was, glaube ich, viele wachgerüttelt hat. Und ich fände es total spannend zu sehen, ob es sich dann eben in den nächsten Jahren nicht wiederholt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir gerade so, es gab auch jetzt gerade Ende des letzten Jahres mit der Weltcup-Serie auch Shanghai, Südkorea und Singapur eigentlich schon Wettkämpfe in diesen Regionen. Und ja, dass es dann so große Wellen schlägt, durchaus überraschend. Doch.
Empfinde das sehr als Rookie-Mistake, als Anfängerfehler, da sich eine Lebensmittelvergiftung einzuholen. Also klar, kann passieren im Trainingslager. Weiß jetzt nicht, ob die Amerikaner ihren eigenen Koch mit hatten. Die Briten waren am gleichen Ort wohl, so hörte man, und die hatten nichts mitgebracht nach Singapur. Es war dann erst dort vor Ort gewesen. Ja, also es war ein heißes Thema auf jeden Fall.
Ja.
Am Ende, um das Thema mit den Amerikanern vielleicht noch abzuschließen, sie haben am Ende die Team-Trophy gewonnen mit weitem Abstand. Also by far. Team-Trophy zählt ja Platz 1 bis 8 und vergibt dafür Punkte. Haben da sowohl die Männerwertung als auch die Frauenwertung gewonnen. Einzig bei den Mix, dadurch, dass sie bei der 4x100 nicht ins Finale gekommen sind, hatten sie da das Nachsehen. Haben die meisten Goldmedaillen, die meisten Silber und die meisten Bronzemedaillen aller Nationen gewonnen. Und dementsprechend auch dann den Gesamtmedaillenspiegel und so weiter und so fort. Also es war keine erfolglose WM oder
Ganz irgendwie nicht.
So gemessen an deren Ansprüchen dann doch enttäuschend. Wow. Und das hat für Wellen gesorgt.
Und ich meine, wenn du dann so eine Strecke hast wie die 100 Rücken oder ich weiß nicht, ich habe noch ein oder zwei andere Events, wo dann keiner aus dem Team USA bei den Männern überhaupt ins Halbfinale vorgedrungen ist, das ist überraschend. Und da gab es, glaube ich, wirklich zwei oder drei Einzelstrecken, wo das der Fall war, wo beide US-Starter im Vorlauf ausgeschieden sind. Extrem überraschend. Auf der anderen Seite, du hattest in Vorbereitung auf die Aufzeichnung die provokative Frage aufgestellt, ob die Dominanz des Teams USA vorbei ist. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich glaube, dass ich das auf jeden Fall verneinen würde, weil ich beobachtet habe, wie viele Personen, die in den USA trainieren, extrem aus sich herausgekommen sind und extrem starke Leistungen gezeigt haben. Also sei es eben Leon Marchand, Hubert Koss, Summer McIntosh, alles Personen, die seit Jahren in den USA trainieren, Anna Elend auch, dass, glaube ich, schon das Training, das in den USA passiert, weiterhin extrem zielführend ist, extrem gute Leistungen hervorbringt, aber es eben nicht mehr ausschließlich die gebürtigen US-AmerikanerInnen sind, die davon profitieren, sondern es einfach auch da weite Wellen geschlagen hat, international viele Menschen, viele Sportler und Sportlerinnen sich entschlossen haben, diese Trainingsreize mitzunehmen aus den USA und dementsprechend jetzt eben sich diese Lücke zwischen USA und dem Rest der internationalen Konkurrenz einfach immer weiter schließt. Und eigentlich spricht es nur für die Trainingserfolge in den USA, aber es ist sicherlich für das Team selber eine Umstellung, dass auf einmal andere die Medaillen wegschnappen.
Da schließt sich die Frage an. Also auf der Männerseite haben sie, glaube ich, schon eine Lücke. Da haben sie, glaube ich, schon ein Problem im Moment. Bei den Frauen gebe ich dir vollkommen recht, da sind so viele Multitalente aktuell unter amerikanischer Flagge am Start. Da haben wir wenig Sorgen auch für die Zukunft. Bei den Männern sehe ich das ein bisschen anders. Und die Frage, die ich damit auch noch habe, weil ich das nämlich ähnlich sehe wie du, dass es unfassbar viele internationale Athleten gibt, du hast sie alle genannt, die in den USA trainieren, die dann aber wiederum den heimischen Amerikanern und Amerikanerinnen die Plätze in den Trainingsgruppen wegnehmen. weil sie sich so weit geöffnet haben und dadurch diese riesige Breite nicht mehr da ist, die sie früher hatten. Viel Spekulation dabei, aber so als Effekt, der da mit reinspielt, hatte ich das im Hirn.
Ja, was ich mich auch noch gefragt habe, weil wir auch im Vorfeld darüber gesprochen hatten, inwieweit trainingsmethodisch der Jahreshöhepunkt und die Qualifikationswettkämpfe aufeinander abgestimmt sind, ob es mittlerweile nicht auch, oder ob die USA gerade so das erlebt, was Deutschland erlebt hat vor ein paar Jahren, dass bei den Qualifikationswettkämpfen viele einfach ihr Maximum geben mussten, um sich überhaupt einen Platz im Team zu erkämpfen oder eben die Qualifikationszeiten zu unterbieten, wenn wir wieder auf das deutsche Team blicken und es dann irgendwie nicht mehr schaffen, an diese Leistung anzuknüpfen. Weil ich glaube, wenn wir uns die Weltranglisten angucken, sind die Amerikaner auch bei den Männern oft ganz schön weit vorne. Aber es ist irgendwie dieses Mal auffallend gewesen, dass, glaube ich, wenig Bestzeiten gefallen sind für das Team USA. Und ich weiß nicht, ob du da auch drauf geguckt hattest, aber das war so ein Gedanke, der mir in den letzten Tagen gekommen ist, dass sich da irgendwas vielleicht verschoben haben können.
Nee, da habe ich tatsächlich nicht hingeguckt, aber es ist ein guter Punkt. Das da hatten wir ja drüber gesprochen, du hast den Punkt genannt. Schöner Gedanke dazu. Dann Männer. Ich würde, da war ich noch bei einem Punkt, nämlich weil du gesagt hast, Trainingshöhe oder Wettkampfhöhepunkte, möchte ich mit Moesha Johnson weitermachen und damit zum nächsten Thema hinführen. Die jetzt sagte, nach den Weltmeisterschaften freut sie sich sehr auf die Commonwealth Games nächstes Jahr, was sie dort im Becken über die Langstrecken leisten kann und wie schnell sie dort schwimmen kann, weil es einer der wenigen Wettkampfhöhepunkte internationalen Formats ist, bei denen es keine parallel stattfindenden Freiwassermeisterschaften gibt. Und das war mir nämlich aufgefallen. Das habe ich mir bei Isa dann nochmal notiert, als Aufgriff quasi von der vergangenen Woche, weil sie ja auch jetzt das erste Mal diesen großen Block hatte, Freiwasser, danach ins Becken, der A andersrum war, als das zum Beispiel in Paris der Fall war. Und der Abstand, glaube ich, auch viel, viel länger von den Freiwasserwettbewerben zu den Beckenwettbewerben. Und wir hatten ja schon auch gesprochen, dass es bei Olli Klemet vielleicht nicht so ganz einfach war. Flo hatte nun das absolute Maximum an Abstand, wo ich, weiß ich nicht, fand seine Zeit jetzt nicht schlecht, aber können wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in die Zahlen. Aber auch weg von dem, was er im Vorfeld schon geschwommen war. Und bei Isa ähnliches, auch die 1500 sind da ja abgefallen. Und wir waren uns ja eigentlich einig, dass sie jemand ist, der konstant zum Höhepunkt immer abliefert. Vielleicht jetzt auch bedingt dadurch, dass ihre Pause sehr kurz war, die Saison dadurch so lang. Und jetzt beim Höhepunkt nochmal extra in die Länge gezogen aus Freiwasser und den Beckenwettbewerben. Und Isa hat sich dann auch im Anschluss ja zitieren lassen mit den Worten, dass sie später nach ein paar Nächten drüber schlafen oder Wochen entscheiden will, ob sie die Geschichte im Freiwasser weiterverfolgt oder nicht. Nicht, dass sie jetzt einen schlechten Wettkampf hatte, aber vielleicht wäre, glaubst du, der hätte besser laufen können, wenn das Freiwasser nicht gewesen wäre?
Ja, ich meine, das kann man immer munkeln und ich weiß es, ich glaube schon, dass es die richtige Saison war für Isa, das auszuprobieren. Ich meine, klar, die Bedingungen in Singapur waren sicherlich nicht einfach, auch klimatisch gesehen, aber eben auch vom Wettkampfprogramm her. Ich meine, es wäre sicherlich vielleicht auch mal ein Versuch wert gewesen, das in einem Jahr zu tun, wo die Beckenwettbewerbe zuerst stattfinden, um da irgendwie weiterhin die Priorität drauf zu haben. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass sie das sehr gut analysieren werden, dass sie vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Weltcup mitschwimmen wird, das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Aber ja, ich meine, Isa hat jetzt auch im Vorfeld nicht unfassbar begeistert über ihre bisherige Saison gesprochen und ihre Trainingsfortschritte in dieser Saison. Also ich glaube, ja, ob sie jetzt ohne die Freiwasserbewerbe die WM ihres Lebens erlebt hätte, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, ich bin gespannt, zu welchem Fazit sie kommen wird. Ich denke, am Ende kann sie das selber am besten natürlich beurteilen mit dem Trainerteam. Auch einfach Körpergefühl spielt da sicherlich auch nochmal mehr eine Rolle als die Zeiten, die man dann am Ende im Protokoll lesen kann.
Und ja, das möchte ich hier gar nicht absprechen. Also wir sind ja hier, um vielleicht hier und da mal zu spekulieren und unsere eigene Einschätzung abzugeben. Nicht, weil wir die Entscheidung treffen müssen. Das macht es ja manchmal leichter, gewisse Theorien aufzustellen. Absolut. Was hatte ich bei Isa? Ich fand ich spannend erstmal, dass sie keine Liebeserklärung ans Freiwasser abgegeben hat. Also sie hat gesagt, oh, es war geil mit dem Team und mit der Staffel und für Bernd vor allen Dingen die Medaille auch zu gewinnen. Den kleinen Einschub fand ich super interessant, aber hat nicht gesagt, ja, das Event als solches war ganz geil. Und sie findet Freiwasser total super. Das hat sie jetzt erstmal nicht gesagt. Ich glaube, die Abwechslung findet sie schon reizvoll. Das spreche ich ihr auch gar nicht ab. Wir
Ja, und
werden sehen, was
letztendlich
die Zukunft.
hat sie eine Goldmedaille gewonnen mit dem Team, mit der Staffel. Also ich glaube, dass das rückblickend auf jeden
Total.
Fall auch das Highlight ihrer WM war. Also
Ja,
mit einer Goldmedaille nach
voll.
Hause zu fahren, mega.
Total. Gerne, ich würde auch gerne so eine Goldmedaille irgendwo hängen haben
Ja,
und auch im Team will sie. Sie war da ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. 800 Meter Freistil. Es sind absolut undankbare Strecken, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, auf denen Isa aktuell unterwegs ist. Sowohl die 400 als auch die 800 als auch die 1500. Da kann man jetzt die weiterführende Frage aufstellen und sagen, in welcher Lage, in welcher Strecke eigentlich gerade nicht? Wenn wir eigentlich in jeder Lage, ja?
200 Schnitt der Damen, wo man auf jeden Fall sicher ins Halbfinale kommt. Weil da auch ungefähr, glaube ich, 22 Personen gemeldet waren und die Top 16 gut zu erreichen waren. Finale war dann schon wieder eine andere Hausnummer, aber der Halbfinalplatz wäre, glaube ich, für alle, die sich auf die Strecke fokussieren, ganz gut möglich gewesen.
Da hast du recht, schwimmt Isa tatsächlich auch hin und wieder
Ja,
beim
fair enough.
Quali-Meeting in Magdeburg schwamm sie das, um mal wieder 3 Minuten Belastung irgendwo reinzukriegen. Richtig. Ja, da hast du bestimmt recht. Aber ansonsten ist es bei den Frauen immer oben extrem eng. Umso
Absolut.
höher ist es einzuschätzen, dass sie dort mitspielt, dass sie dort mitmischt, dass sie mit einer Konstanz in die Finals schwimmt. Und dort auch eine tragende Rolle hat. Also über die 400 Freistil ja wieder mit Maya die einzigen Europäerinnen gewesen, über die 800 Meter Freistil in diesem Dreikampf aus Summer McIntosh, Katie Ledecky und Lani Pallister dann auf den fünften Rang geschwommen. Ich glaube hin Sechster, stimmt. Sechster. Oh, ich hab's ja. Mein Gott. Genau, auf den sechsten Rang geschwommen. Ich glaube hinter Quadarella, die Europarekord geschwommen ist.
Genau, Quadarella und die Chinesin, die ja auch schon auf dem Podest stand, über 200 und 400, also auch alles andere als eine unbekannte Person.
Also vogelwilde Konkurrenz, aber
Ja.
vorne war es, glaube ich, auch der Dreikampf, der uns gefesselt hat zwischen
Ja,
den
absolut.
Größen, die da echt alles im Wasser gelassen haben. Wie war deine
Ja, und
Einschätzung? Wie hast du das erlebt?
ich fand's, also ich habe mich so auf dieses Rennen gefreut. Wir haben, also ich habe im Vorfeld das auf jeden Fall ja unfassbar herbeigesehen, dieses Aufeinandertreffen von Summer McIntosh und Katie Ledecky, die ja auch beide im Laufe der WM gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall in guter Verfassung sind, vielleicht nicht in
Und du
Topform
solltest
sind.
recht behalten mit deiner Vorfreude.
Ja, und dann ist es auf einmal aber auch ein Dreikampf gewesen, sodass die Australierin Lani Pallister die ersten, ja, vielleicht 400-500 Meter vorne mitgeht, hat man ja bei den 1500 auch schon gesehen. Aber ich habe immer auf diesen Moment gewartet, wo sie irgendwie abreißen lassen muss. Und dieser Moment kam einfach nicht. Und hat sie Katie Ledecky im Endspurt nochmal ordentlich das Wasser gereicht und da auch aus der Amerikanerin alles rausgeholt oder rausgepusht, wie auch immer. Ja, ein unfassbar spannendes Finale. Ich fand es ein bisschen schade, dass Summer McIntosh dann auf den letzten 50 nicht mehr mitgegangen ist. Ich glaube, sie hat gemerkt, dass sie das nicht gewinnen kann und hat dann auf der letzten Bahn nicht mehr alles aus sich rausgeholt. Das hat man auch gesehen. Fand ich schade, aber auf der anderen Seite hat mich der Zweikampf vorne auch dann so gefesselt, dass ich das irgendwie dann auch nur aus dem Augenwinkel beobachtet habe. Ich hätte gern einen Weltrekord gesehen in dem Rennen, weil das einfach ein Aufeinandertreffen von ja, hochdekorierten Personen war, wie man das auf den langen grauen Strecken eben wirklich lange nicht gesehen hat, aber an Spannung kaum zu überbieten, glaube ich.
Ich finde es unfassbar interessant, dass sich dort tatsächlich jetzt für Katie Ledecky auf einmal eine Konkurrenzsituation auftut, die sie in den letzten 10 Jahren so gar nicht gewohnt war.
Und trotzdem gewinnt sie. Und das finde ich toll.
Ich möchte einmal Mäuschen spielen in ihrem Kopf während des Rennens. Es gibt ein wunderbares Unterwasserfoto,
Oh
wo sie vom
ja.
Abstoß her alle 47 Zähne zeigt und mit einem richtig fetten Grinsen unterwegs ist, das man in jedwede Hinsicht interpretieren kann. Vielleicht mochte sie einfach gerade diesen Dreikampf. Vielleicht wusste sie, dass sie die anderen beiden im Sack hat. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Dafür sah mir das zu bissig aus von ihr, so von außen, vom Schwimmstil. Also man hat schon deutlich gemerkt, dass sie von Anfang an unterstreichen wollte, ich bin hier die Königin. So, das ist meine Strecke. Das ist mein Sieg. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann müsst ihr mich hier wirklich niederringen. 8:05 am Ende ist auch echt, also es ist so nah dran am Weltrekord, diese
Ja.
1,5 Sekunden, für alle beide, für Ledecky und Pallister. Das ist auch fast vernachlässigbar an der Stelle. Und ich gebe dir recht, ich hatte auch den Eindruck, dass Summer hier hinten raus auf der letzten Bahn, sie schwimmt eine 30,9, die anderen beiden eine 29,1, 29,5, dort nicht mehr all in geht am Samstag. Vielleicht auch wissend, dass am Sonntag noch ein Wettkampftag folgt, bei dem sie ins Wasser springen musste. 400 Meter Lagen, auch nicht einfach. Ja, also das war allerbeste Unterhaltung, wie generell die Langstrecken, fand ich.
Ja, und ich würde da direkt fragen, hast du ein Lieblingsrennen, wenn du auf die WM zurückblickst?
Das habe ich lange überlegt, ob ich tatsächlich ein Lieblingsrennen habe. Die 800, ich fand alle Langstrecken Lieblingsrennen, vielleicht die 1500 von den Frauen ausgeklammert. Aber ich fand, bei den 800 der Männer, der Frauen hat man viel gesehen. Bei den 1500 der Männer hat man viel gesehen. Was möglicherweise eher für den Connoisseur gedacht ist. Oder man muss da die Zuschauenden etwas mehr an die Hand nehmen, was da eigentlich gerade passiert. Mhm. Auch gerade, weil dort deutsche Sportler mit involviert waren bei den Langstrecken. Ich fand die 100 Freistil extrem interessant. Also da habe ich mich auch sehr gefreut auf das Finale, weil ich da nicht so richtig wusste, was mich erwartet und das auch eine derartige Dichte hat, unter der Joscha gelitten hat, der mit 47,88 einer grandiosen Halbfinalleistung ausgeschieden ist. Auf Rang, guck's kurz nach, auf Rang 11. Elfter geworden, ist fast deutschen Rekord geschwommen und wird Elfter. 47,64 war nötig fürs Finale, ist auch noch nie gesehen gewesen, diese Zeit. Das war so ekelhaft schnell, was auch wieder für die Dichte spricht. Ich bin vielleicht, also ich, ja, das waren eigentlich die drei. Ich glaube, die drei Langstrecken tatsächlich. Das sind die, weil du 8 Minuten lang diesen Größen dabei zuguckst, wie sie ihre Gegnerschaft niederringen. Und das ist exakt das, was mich auch bei den deutschen Meisterschaften so schon so gecatcht hat. Ich meine, die 800 waren da mit dem Europarekord von Sven ganz weit vorne, aber die 1500 mit Olli, Flo und Sven. Also da kriege ich jetzt noch ein bisschen Speichelfluss, weil das so appetitlich war. Also es war so toll anzusehen. Und das haben wir hier in 3 Rennen auf absolutem Weltmaßstab gesehen. Und bei den Frauen war es hart offensichtlich, dass das echt ein Kampf auf Messers Schneide ist, dass sie sich gegenseitig niederringen wollen. Das ist wie so ein Ringkampf, weißt du, wo sich zwei Sumo-Ringer festhalten und versuchen, sich gegenseitig umzustoßen, nur im Wasser oder nennt's von mir aus Tauziehen, so habe ich es auch schon mal beschrieben gehabt. Das war dort so offensichtlich, wie sie auf jeder Wende, mit jedem Zug, das kriegt so diese Dynamik, dieses, da ist nicht mehr locker gleiten und ich rutsche nach vorne und ich greife, sondern da ist in jedem einzelnen Armzug steckt richtig Arbeit drin. Da steckt richtig Energie drin. Das sieht anders aus. Und das finde ich so unfassbar spannend. Und bei den Frauen, wie gesagt, so offensichtlich, bei den Männern hingegen, die 800 und die 1500, ich hatte es dir ja geschrieben, bei den 1500 zwischendrin, dass ich die viel taktischer fand als die 800. Weil die 800 waren exakt der Abnutzungskampf, den wir, oder den ich, weiß nicht, ob du eingestimmt hattest, den ich skizziert hatte. In unserem Vorgespräch, da hatten wir in der Mittagspause hatten wir die Aufnahme gemacht. Nach den Halbfinale, ist auch egal, wir hatten am Tag vorher die Aufnahme gemacht. Da war es genau dieser Abnutzungskampf, wo sie von vorne weg mit einem hohen Tempo losschwimmen und reinstarten. Absolut. Und dann einfach gucken, wer übrig bleibt. Und so nach und nach fiel ja da auch einer nach dem anderen weg. Da waren Finki war am Ende nicht mehr zu sehen, weil sie den vorher einfach schon kaputt geschwommen haben. Dem haben sie bis 500 Meter jede Hoffnung weggenommen, dass der hier noch irgendeine Aktie drin haben wird. Das muss man auch erklären, was da zu sehen ist. Und das finde ich dann schade, um den kurzen Seitenhieb zu machen zur Moderation. Das finde ich schade, dass das nicht näher gebracht wird an der Stelle.
Obwohl ich sagen muss, das haben die bei den 1500 der Männer am Ende am besten hinbekommen. Also da war auch ein gewisser Lerneffekt, fand ich, zu sehen. Also ich fand bei dem, es war wirklich ein taktisches Rennen, da gebe ich dir recht. Und ich fand es sehr unerwartet, wie die Positionierung war in diesem taktischen Rennen, dass eben ein Bobby Finke doch am Ende der war, der irgendwie vorne weggeschwommen ist, die ersten Meter. Also nicht vorne weggeschwommen ist, aber eben mit vorne dabei war. Mhm. Und jemand wie Sam Short, der Australier, der ja eben auch von den 400 Metern kommt, sich eher im Hintergrund gehalten hat und dafür aber Flo zum Beispiel tendenziell eher ein Stück weiter vorne war als Sven, den ich eher auf den ersten Metern vorne gesehen hätte. Das war für mich so ein leicht umgedrehtes Rennen. Aber ja, ich finde es total schön, dass die langen Strecken mittlerweile mit so viel Spannung irgendwie herhalten und für so viel Begeisterung sorgen, sowohl bei den Damen als auch bei den Männern. Und ich wäre auch gern das Mäuschen im Kopf von Katie Ledecky. Auch ich bin da extrem neugierig, ob sie wie sie mit der Konkurrenz umgeht, inwieweit sie da das irgendwie aktiv beschäftigt natürlich auch, also sowohl in der Vorbereitung als auch im Training natürlich wahrscheinlich als Motivationsfaktor, aber dann eben auch im Rennen zu merken, oh, ich bin nicht diejenige, die alleine vorneweg schon, was, glaube ich, bei den Langstrecken für den Kopf so wichtig ist und dich eigentlich so pushen kann, wenn du siehst, wow, ich bin immer 10 Meter vor allen anderen, wir treffen uns an den Fähnchenleihen, und ja, ich hoffe, dass ihr das irgendwie nochmal auch Motivation schenkt für die nächsten Jahre bis LA, aber ich glaube, dass es zumindest für alle, die zuschauen, ein extremer Gewinn ist, dass die
Voll.
Dichte auch da so gewachsen ist.
Also weißt du, was, also ich kann mir richtig vorstellen, was da jetzt im Training abgeht bei Pallister und bei Katie und wenn Summer sich entschieden hat, was sie vielleicht wirklich schwerpunktmäßig machen will, auch nach dem Wettbewerb jetzt, bei den Männern genau das Gleiche. Du kannst, du weißt genau, mit welchem Mindset Sven die nächsten 3 Jahre ins Wasser springen wird. Und ein Flo auch. Weil ich finde, auch aus diesen Rennen gehen so klare Arbeitsaufträge hervor. Die sind so deutlich und das Weltniveau ist halt extrem groß. Ich habe hier für die 800 Freistil nochmal Ahmed Djawadi schwimmt die drittschnellste Zeit jemals über die 800. Es war nur der Chinese, dessen Name ich vergesse, und Usama Meyui 2009 mal schneller in ihren Wunderanzügen. Und dann kommt Djawadi relativ nah dahinter, reiht sich dann auch Sven tatsächlich ein. Generell die Tunesier ja mit Meloui, Hafnaoui und Djawadi. Ganz merkwürdig.
Ich wollte es nämlich direkt mal als spontane Frage in den Raum stellen. Was macht Tunesien, dass sie nur auf den langen grauen Strecken ab 400 es immer wieder schaffen, Weltmeister und Olympiasieger und einfach extrem talentierte Schwimmer hervorzubringen?
I can't tell you. Ich kann es dir nicht sagen. Sind auch keine, die im Ausland trainieren, soweit ich das weiß. Die trainieren, glaube ich, alle einheimisch. Ich meine,
Ich
Hafnaoui
glaube,
war mal in den USA, aber nach seinem Olympiasieg.
genau, aber der Joadi, der jetzt, der ist, glaube ich, in Frankreich, aber vielleicht bin ich da auch komplett daneben. Ja,
Okay. Gefährliches Halbwissen.
ausklammern. Absolut.
Sei es, wie es ist.
Es ist
Also
beeindruckend trotzdem,
da hat sich
also.
richtig, ja, absolut, absolut. Da hat sich richtig was getan und über die 1500 schwimmt Djawadi die 10 schnellste Zeit jemals. Da ist ja dann Sven auch nicht mehr ganz so weit dahinter. Ich möchte einen Punkt auf meiner Habenseite nochmal zu dieser völlig random Frage, ob sich auf der letzten Bahn die Position nochmal verändern wird. Den möchte ich mir an der Stelle tatsächlich abholen, weil es eine Tendenz bestätigt, die ich habe kommen sehen. Und zwar sind nämlich die Top-Leute auf der letzten Bahn alle drei gleich schnell. Über die 800 Meter Djawadi 27,2, der war, glaube ich, genauso schnell wie Sven. Und Lukas schwimmt eine 27,22. Und auch über die 1500 ist ein Finky, der holt die nicht mehr auf. Also es ist nicht mehr wie vor 2 Jahren, wo das dieser mega Überraschungseffekt war, wo die Rennen auch noch ganz anders gelaufen sind, wo die taktischer geprägt waren. Wo es darum ging, okay, wann setze ich eine Attacke und wann nicht? Und du auf den letzten 100 und auf den letzten 50 dort wirklich einen Effekt erzielen konntest. Die Zeiten sind vorbei. Und das war für mich dann wiederum das, was auf den 1500 irgendwo sich abgespielt hat, die ich als taktischer empfunden habe, weil dort alle fünf auf einer Ebene schwammen. Sehr, sehr lange war da irgendwie so ein Fünfkampf vorne unterwegs, wo dann auch so peu à peu ist einer nach dem anderen weggefallen, weil so nach und nach die Attacken gesetzt worden sind. Da war Sven ja auch vorne mit dabei, der irgendwann nach 400, 500 Metern hat auch gesagt, das war die Taktik, am Anfang mitschwimmen und dann nach 500 das Tempo verschärfen und dann gucken, wer da mitgehen kann. Damit machst du auch die Gegnerschaft wieder müde, über diese 1500 Meter.
Ja, und ich glaube, das sind genau diese Trainings, Aufträge, die du angesprochen hast, die man aus solchen Rennen mitnehmen kann. Dass einmal in den letzten Jahren auffällig war, dass es Bobby Finke und vielleicht noch ein, zwei andere Personen gab, die auf den letzten Metern einfach eine Klasse für sich waren und viele da nachgearbeitet haben und diese Lücke irgendwie schließen konnten. Und was natürlich ein ganz anderes Rennen kreiert, weil du, wie du gerade angesprochen hast, häufig schon früher den Angriff setzen musst und sich das Rennen dann teilweise oder oft schon früher entscheidet. Und ja, ich finde es auch total spannend zu sehen, inwieweit sich die Renntaktiken dann in den nächsten Jahren angleichen, inwieweit sich das auch vielleicht wieder, also ich fand das jetzt eben auch ein relativ, also es war leicht zu verstehen, was passiert in dem Rennen, dass eben Leute das hohe Tempo irgendwann nicht mehr mitgehen konnten. Ob das so die Taktik bleibt, die in den nächsten Jahren so durchgezogen wird oder ob sich da nochmal was verschiebt. Ob man sagt, okay, vielleicht müssen wir wieder eine Person haben, die von vorne weg schwimmt, hier und da. Also ich finde es total spannend,
Nee,
vor
das
allem, weil
glaube
es
ich nicht.
eben viele Personen sind, die, wir haben es ja angesprochen, an ganz anderen Orten trainieren und dann eben einmal im Jahr, zweimal mehr aufeinandertreffen. Und ja, ich bin gespannt, inwieweit taktische Spielchen da irgendwie weiterhin eine Rolle spielen.
Aber ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird, erstmal an der Taktik, weil ich finde, sie haben alle Baustellen in Anführungsstrichen. Ein Sven kann zum Beispiel noch mehr über die Beine arbeiten. Das machen andere noch effektiver auf den schwimmerischen Metern. Da ist Potenzial. Djawadi, finde ich, holt aus den Armen dafür nicht so viel. Also sieht nicht stilistisch bei weitem nicht so schön aus wie bei Sven und Flo, wobei man da aber auch von absoluten Top-Level spricht. In Finki wird auch daran arbeiten müssen, dass das Grundniveau höher wird. Das ist auch etwas, was ja Bernd Berghahn im Vorgespräch bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass sie in die höheren Intensitäten gegangen sind, weil davon auch die Langstrecken profitieren. Und da wird es für mich hingehen, genau diese aeroben Kapazitäten, ich hoffe, das ist richtig, aber diese aeroben Kapazitäten zu erweitern, zu vergrößern, auf höhere Level zu bringen, um ein höheres Grundtempo länger schwimmen zu können. Ich habe jetzt hier die Zeiten nochmal rausgesucht auf der letzten Bahn. Djawadi 26,1, Sven Silbermedaillengewinner 26,9 und Bobby Finke als Bronzemedaillengewinner 26,7. Das ist halt das, was ich meine. Die schwimmen jetzt alle eine 26. Das vor 2 Jahren noch undenkbar war, da haben sie sich jetzt alle hinentwickelt.
Aber auch wieder, also da sieht man direkt, weil du vorhin noch die 27er-Zeiten von den 800 Metern angesprochen hast, dass 1500 Meter Rennen taktischer war und auf der letzten Bahn doch nochmal mehr Kapazitäten da waren und die teilweise eine Sekunde schneller geschwommen sind als auf der 800 Meter Strecke.
Ja, und dieses taktischer, ich meine, Sven schwimmt für 14,35,9, das ist jetzt nicht weit weg von seinem Europarekord und dem, was er in Chamorin gemacht hat, also wirklich ein hervorragendes Rennen, 14,34 für Djawadi. Interessant fand ich da die Aussage von Flo, der tatsächlich meinte im Angang oder im Nachgang des Rennens, es war vorneweg für ihn eigentlich zu schnell, so er hat da overpaced und ist nicht ganz hingekommen. Was auch wieder, wo ich nochmal kurz die Brücke schlage zu Freiwasser, Becken, lange WM, lange Pause. Ich habe das mal gegenübergestellt mit seinem deutschen Rekord, den er 2023 geschwommen ist. Und da sieht man, dass er bei seinem deutschen Rekord auf jeder Bahn von Anfang bis Ende 2 bis 3 Zehntel schneller war. Und dann summiert sich das am Ende auf die fast 10 Sekunden auf, die er dort schneller war. Ist eine 14,36 zur DM geschwommen. Also er war über das ganze Rennen hinweg, war er einfach langsamer. Er ist super konstant geschwommen. Er hat kein schlechtes WM-Finale gemacht. Er ist Fünfter geworden am Ende einer ewig langen WM. Wir haben bei Cedric gerade angesprochen, wie schwer das ist. Es war auch Flohs einziger Start, ne, nach der langen Anfeuerungswoche und so. Es war ein hervorragender Schlusspunkt. Ich glaube, auch ins Finale zu kommen, so souverän sich zu qualifizieren, hat ihm viel, viel Gutes gegeben. Nur die Aussage, die habe ich da nicht verstanden. Ich möchte noch auf zwei andere Dinge eingehen, die an Flo anschließen. Die eine ist, er hat ein Interview gegeben bei Sport1, wo er sagte, dass er diese Saison das erste Mal wirklich angefangen hat, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Das fand ich extrem überraschend. Das hat mich fast schon schockiert, tatsächlich. Dass er so auch diese Betonung drin hatte, ja, wir haben jetzt wirklich angefangen, mit einem Mentalcoach mal zu arbeiten und uns zu beschäftigen. Das schien vorher nur so beiläufig zu sein. Das hatte ich zwischendrin mal anders verstanden. Schockiert mich, dass das erst so spät passiert. Und als zweites, wo wir beim Thema Mentaltraining sind, weil auch Isa das erwähnt hatte nach den 1500, haben sich mehrere durchaus positiv über die psychologische Betreuung vor Ort beim DSV geäußert. Und das ist ein Riesenbaustein, der in meinen Augen auch zu wenig Credits kriegt, Sportler da aus so einem
Absolut.
Misserfolgserlebnis wieder rauszuholen und dann fürs nächste Rennen vorzubereiten. Also da ist auch ganz, ganz viel rundherum, was die Infrastruktur, glaube ich, die beim DSV sich entwickelt hat, auch nochmal illustriert.
Ja, total wichtig, dass du das ansprichst. Also das hatte Angie ja zum Beispiel auch gesagt nach den 100 Schmett und auch da absolut super gelungenes Comeback mit den 50 Schmett und auch den Staffelleistungen nochmal. Und ja, ich finde, also ich freue mich sehr zu hören, dass das so positiv oder so positive Effekte zeigt im DSV. Ich denke, es ist dann auch mehr als eine Bestätigung, dass das auf jeden Fall ein guter Schritt war, ein wichtiger Schritt war und dementsprechend beibehalten werden sollte und sich dann hoffentlich eben auch in Trainingsgruppen und in eben lokalere Bereiche hoffentlich ausweitet und das Ganze einfach ja mittlerweile ein Thema ist, das es auf jeden Fall hervorzuheben gilt und dass diese Wertschätzung mehr als verdient und braucht.
Ja, dann möchte ich noch eine Sache, über die wir auch gesprochen haben im Vorfeld. Deutsche Rekorde auf den langen Strecken gab es nicht. Und bevor uns die Zeit wegläuft, weil wir haben beide einen relativ harten Cut, finde ich eine Frage nämlich auch noch spannend, die ich dir vorher auch geschickt habe. Es gab super wenig Weltrekorde. Wir hatten uns beide weit aus dem Fenster gelehnt mit 9 bzw. 8 und einem Staffelweltrekord. Da können wir uns immerhin den Haken geben für den einen Staffel. Für den einen Staffel-Weltrekord. Aber bei den Individual-Weltrekorden war es nur Leon Marchand über die 200 Lagen, wenn ich das.
Mit Ansage dafür, aber
Ja, das war eine leicht zu pflückende Frucht. Auch hier die Frage an dich: Hast du eine Erklärung?
ja, auch da habe ich in den letzten Tagen doch ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, dass das mehrere Gründe haben könnte. Also ich glaube, das Becken in Singapur war schnell, nicht so wie in Paris, wo das sehr oft als irgendwie Hauptgrund vorgehalten wurde, dass das Becken vermeintlich langsam war. Weil wir haben doch in der Breite extrem schnelle Zeiten gesehen. Ich denke, bei den Weltrekorden, ich habe mir nämlich auch nochmal angeguckt, wo in den letzten Jahren die Weltrekorde gefallen sind. Und gerade bei so Personen wie Summer McIntosh, Katie Ledecky, es waren selten die internationalen Titelkämpfe wie Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Und ich glaube, dass da tatsächlich sowas wie die Wettkampfstruktur bestehend aus Vorläufen, Halbfinals und Finals eine Auswirkung hat, dass du dann eben im dritten Rennen auf derselben Strecke es nicht schaffst, die Out-of-the-World-Leistung zu bringen, die einen Weltrekord irgendwie braucht. Auch Léon Marchand im Halbfinale gesprungen, nicht im Finale, sein Weltrekord. Und dass das einfach eine extrem hohe Belastung doch darstellt und eben auch zeigt, dass selbst die Top-Leute sich im Vorlauf und Halbfinale nicht mehr schonen können, sondern im Halbfinale eben schon Kräfte oder kräfteraubende Leistungen bringen müssen, die dicht an die eigenen Bestleistungen rankommen, um sich zu qualifizieren und da eben dieser Schonungsfaktor und diese Erholung dann für das Finale nicht mehr so präsent ist. Also ich glaube, das ist einfach dieser Vorlauf-Halbfinal-Finalstruktur geschuldet. Und gleichzeitig auch eine Person wie Summer McIntosh, die, wenn sie nur ein oder zwei Strecken geschwommen wäre bei der WM, sicherlich auch den Weltrekord irgendwo hätte knacken können, aber sich einfach entscheidet, auf so vielen Strecken an den Start zu gehen, dementsprechend unfassbar viele Wettkampfkilometer sammelt, aber auch einfach unfassbar viele Starts sammelt in dieser Woche, dass das gleichzeitig ja eben auch dafür sorgt, dass man nicht erholt genug ist oder genügend Kraftreserven hat, um diese Weltrekorde, die ja mittlerweile auch einfach unfassbar schnell sind und ja natürlich immer schneller werden, anzugreifen. Und auch da Léon Marchand, wie gesagt, mit Ansage, weil er hat sein Wettkampfprogramm drastisch reduziert, weil er gesagt hat, diesen 200 Meter Lagen-Weltrekord, den möchte ich haben. Und ja, es hat dann funktioniert, eben deutlich ausgeruhter schwimmt der Weltrekord.
Surprise, deutlich ausgeruhter
Ja.
schwimmt man Weltrekord. Danke für die Recherche. Das ist nämlich auch tatsächlich mein Bauchgefühl, dass bei den Highlight-Events die Zahl der Weltrekorde extrem abgenommen hat in den letzten Jahren. Auch in meinen Augen, ich habe das über die 400 Freistil mal kurz skizziert gehabt, aber ich fand auch bei den 200 Freistil was zu sehen oder bei den 100 Metern. Dort schwimmt Sandeep Pan letztes Jahr bei Paris Weltrekord, weil er von vorne weg schon führt. Und dann auf der zweiten Bahn das ruhige Wasser hat, wenn er dort in dieser Gischt links und rechts rumgeworfen wird, wie das jetzt bei Jack Alexi Popovic der Fall war, dann wird es eben schwerer und dann funktioniert das nicht mehr. Und dann klappt das auch bei einer Katie Ledecky über die 800 nicht, dann klappt das auch bei den Männern über die Langstrecken nicht, auch mit den deutschen Rekorden oder Europarekorden nicht. Und so lässt sich die Liste hier bei dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, fortführen, weil ich dir auch recht gebe. Das waren extrem schnelle Weltmeisterschaften. Also das Weltniveau im Schwimmen hat sich auf ein Level gehoben, das wir in Paris so nicht gesehen haben. Sicherlich aufgrund des flachen Pools und weil hatte Luca Armbruster da drüber gesprochen hier im Interview, weil auch die Wand relativ schwer zu sehen war. Gerade die ersten Tage war der Abstand nicht gut einzuschätzen. Hatte sich dann irgendwann, ne, man gewöhnt sich an alles. Aber das Weltniveau hat jetzt das Level gezeigt, wo es wirklich tatsächlich gerade ist. Und dann ist es am Ende, wie über die 400 Meter Freistil, ein Rennen der Big Guns. Und da spielen die Nerven eine Rolle. Dann geht viel Energie darauf, seine Nerven im Griff zu haben und überhaupt das Rennen ins Wasser zu bringen, als dass da noch viel Reserve oder Kapazität wäre, wirklich an dieses Best-Niveau ranzukommen. Und du hast auch völlig zu Recht angesprochen, mir fällt kaum ein Weltrekord ein, wo ich aktuell nicht sage, oh wow, ist der schnell. Boah, ist das out of this world. Wüsste ich jetzt ad hoc aus dem Kopf keinen, der sofort greifbar wäre. Und das macht es dann, glaube ich, einfach schwierig, hier die $30,000 gab es, glaube ich, für den Weltrekord einzuheimsen. Ja.
Aber schade eigentlich, weil ich meine, aus der zuschauenden Perspektive sind Weltrekorde natürlich auch das, was extrem begeistert, aber ich fand, dadurch, dass es oft zwei oder drei Kämpfe waren um die vorderen Platzierungen, hat die WM trotzdem alles andere als enttäuscht. Aber
ich finde, dieser Weltrekord kickt mich gar nicht so sehr. So ein Marchand im Halbfinale ist total geil. Eine Kelly McKeon im Halbfinale von mir aus total super, freue ich mich einen Keks. Also bin ich voll d'accord und sage, yeah, warum, wieso, weshalb? Dann kann man sich das angucken. Unter Wasser gab es ja auch ganz viele schöne Aufnahmen. Aber ehrlich gesagt, im Finale schalte ich ein, weil ich einen Dreikampf über die 200 Freistil oder 200 Rücken sehen will.
Ich finde, und das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um den Übergang zu machen, dieser Unterschied zwischen ich freue mich über einen Weltrekord und ich freue mich vielleicht über eine Goldmedaille. Was wir ja zum Beispiel bei Summer McIntosh gesehen haben, auf den 200 Meter Schmetterling, wo das F-Wort unzählige Male gefallen ist und ihr, glaube ich, ins Gesicht geschrieben war, dass sie nicht zufrieden war mit dem, was sie gezeigt hat, weil sie eben diesen auch Sensationsweltrekord 201,8 über die 200 Meter Schmetterling hauchte und verpasst hatte. Und ich glaube, du hattest dir da schon ein bisschen eine Meinung gebildet, wie du das Ganze bewertest, dass sie eben nicht vor Begeisterung gesprudelt hat, ob ihres, ich glaube, da war es das dritte Gold in Singapur.
Es war nicht einfach, weil es tatsächlich, man kann da trefflich drüber streiten, wie das zu bewerten ist. Ich habe da auch ein paar Diskussionen geführt mit dem einen oder anderen Schwimmfan. Man kann professioneller auftreten. Das stimmt schon. Also man muss dann nicht am Beckenrand jubeln. Man kann draußen so eine portable Wand malträtieren oder einen Mülleimer. Man kann sich respektvoll über die Goldmedaille freuen und dort das Pokerface aufsetzen. Gewisse Professionalität an den Tag legen. Spätestens, wenn man dann das Becken verlässt, finde ich. Und nicht, also sie war schon auch relativ angepisst im Interview. Und auch nach den 800 sah es ja auch nicht wesentlich freundlicher aus, das Gesicht. Auf der anderen Seite geht mir das Weichgespülte auch manchmal echt ein bisschen auf den Keks. Also mich nervt es zum Beispiel auch manchmal so sportlich fair und toll ich das finde, wenn McKeon und Reagan Smith das achte Mal gegeneinander antreten, das achte Mal gewinnt Kelly McKeon und dann schwimmen sie zur Leine und gratulieren sich. Finde ich das schön und fair und ich finde das eine gute Geste, auch im Sinne der Sportsmanship. Ja, man kann fair verlieren, ist alles gut. Und trotzdem fände ich es geil, auch ins Wasser zu hauen und zu sagen, so ein Mist, jetzt habe ich hier schon wieder verloren. Was soll denn das? Und ich habe Frust, weil der genauso gut zum Sport dazugehört. Es ist nicht alles Heidi-Tai. Und ich finde das wunderbar menschlich. Ich finde auch, es hat für viel Diskussion, für viel Aufregung gesorgt, ohne bösartig zu sein, was ich auch grundsätzlich befürworte, dass man nicht nur über Zeiten spricht, sondern auch über Menschen, Charaktere und einfach eine Emotion weckt. Man kann sie jetzt arrogant finden oder man kann das menschlich und verständlich finden. Ich kann beide Punkte nachvollziehen und ich bin, glaube ich, eher auf der menschlichen Schiene tatsächlich.
Ja, also mir geht der Kommentar von Leonie Beck nicht aus dem Kopf, die gesagt hat, sie glaubt, dass man nur so erfolgreich sein kann, wenn man genau diesen Ehrgeiz hat, Summer McIntosh irgendwie verkörpert hat, dass man sich eben nicht mit dem bereits Erreichten zufrieden gibt, sondern immer weiter neue Ziele für sich setzt. Und ich meine, wenn du mit 14 oder 15 deine ersten WM-Medaillen, deinen ersten WM-Titel gewinnst, kannst du deine Karriere beenden, wenn du sagst, du hast darüber hinaus keine Ziele mehr. Und dass du dann sagst, gut, für mich ist das gesteckte Ziel ein Weltrekord über die 200 Meter Schmetterling, der auch nicht unrealistisch war für sie. Sie ist bei den Trials dicht dran geschwommen. Und dass das irgendwie das Ziel war, dass sie im Training motiviert hat und im Rennen motiviert hat und dann enttäuscht zu sein, dieses Ziel nicht erreicht zu haben, finde ich fair. Ich meine, klar, man kann Enttäuschung auch anders zeigen. Man kann Enttäuschung, weiß ich nicht, da gibt es sicherlich andere Wege. Aber ich fand es eigentlich auch eher mal erfrischend zu sehen, dass Ehrgeiz eben nicht aufhört, wenn du alle vermeintlichen Ziele erreicht hast. Wir können ja auch über Lukas Mertens reden, der mittlerweile jetzt Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordler über die 400 Meter Freistil ist und trotzdem sagt, er ist noch nicht am Ende, er muss sich weitere Ziele setzen und die will er auch finden und die wird er auch finden, um eben weiter auch deine Top-Leistung abzurufen und sich weiterhin zu verbessern. Und ja, ich glaube, auch wenn man, sag mal, jetzt in ein paar Wochen fragen würde, so wie waren die Weltmeisterschaften für dich, wird sie nicht enttäuscht sein, sondern wird sicherlich diese 4 Goldmedaillen, die eine Bronzemedaille als was sehr Positives wahrnehmen. Aber ich glaube, dass es eine sehr echte Reaktion von ihr war und eigentlich nur zeigt, wie ehrgeizig sie ist und dass das vielleicht auch genau ihr Geheimnis ist, warum sie in den letzten Jahren, in so jungen Jahren, ich meine, das Mädel ist 18, die wird jetzt 19 und ist eigentlich mit die, oder eigentlich eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen der letzten Jahre, eigentlich die erfolgreichste Schwimmerin. Ja, das ist vielleicht einfach, das gehört einfach für sie dazu, glaube ich. Und ich finde es okay.
Da gebe ich dir vollkommen recht und gerade das Altersargument, da fehlt mir dann noch das Profitum, glaube ich, wie ich gerade gesagt habe, dann beim Interview mehr das wegzulächeln und sich in Phrasen zu ergehen, was ja okay ist, die, ne, legt man sich zurecht und dann gibt es Medientraining und Co. Und freut sich über das Gold und sagt, wie toll und schön und was das für eine tolle Konkurrenz war, gegen die sie da gewonnen hat und was man dann eben so erzählt. Ja, und hinter den Kulissen dann den Frust nochmal deutlicher rauszulassen. Statt dann so offensichtlich, aber so diesen ersten Impuls zu sagen, ey, ich bin 1900, glaube ich, waren es, am Weltrekord vorbeigeschwommen. Und dann dieses natürliche F rauszulassen. Ey, ich bin voll d'accord. Ich bin voll da. Ich habe mir auf den Bauch geklatscht und mich gefreut, wie oft sie dort im Wasser geflucht hat. Wirklich. Weil ich so schön menschlich.
Ich fand die Reaktion auch in Anführungsstrichen nachvollziehbar oder besser als die 800 Meter, wo man eben gesehen hat, auf der letzten Bahn, sie gibt nicht mehr alles, weil sie nicht vorne liegt, was für sie ungewohnt ist, aber auf der anderen Seite auch nicht unerwartet gegen eine Katie Ledecky, die zum 23. Mal Weltmeisterin geworden ist in diesem Rennen. Aber dann eben nicht mehr alles zu geben, gut, klar, du hast angesprochen, sie hat am nächsten Tag noch die 400 Meter Lagen. Vielleicht dann eben auch zu sagen, okay, die bisschen, oder das bisschen Kraft, was noch in mir schlummert, hebe ich mir dafür aus. Aber ja, ich fand die Reaktion, den Weltrekord verpasst zu haben, nachvollziehbarer als zu sagen, oh, ich bin krass enttäuscht, weil ich nur Dritte geworden bin. Weil ich glaube, dass das was ist, was man lernen muss, als so erfolgreiche Athletin, dass selbst mit einer extrem starken Leistung, die sie ja gezeigt hat, eine extrem schnelle Zeit geschwommen, tolles Rennen geschwommen, dass andere halt dann einfach mal besser sind. Und ich glaube, da kann sie noch einiges lernen. Auf der anderen Seite, sich an Weltrekorden und eben extrem schnellen Zeiten zu messen, finde ich fair.
Absolut. Ich finde auch die 800-Freistil-Reaktion finde ich verwerflicher als die 200-Delfin-Reaktion. Aus dem Grunde, eigentlich hat sie aufgegeben. Sie hat doch mit der Bronzemedaille auf der letzten Bahn, hat sie doch ihren Frieden machen können, als sie sich eine Bahn lang darauf vorbereitet. So, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Lass uns noch, ich habe noch vier deutsche Sportler rausgeschrieben, über die ich unbedingt noch sprechen möchte in der kurz verbliebenen Zeit, die wir noch haben, die aber wirklich nicht unerwähnt bleiben sollen. Da ist ein Melvin Imodu in meinen Augen nämlich noch zu erwähnen, der die 50 Brust bis ins Finale vordringt, dort auf den 5. Platz schwimmt. Und dann müssen wir uns schon langsam fragen, ob die 50 Meter Strecken für den DSV nicht doch so peu à peu eine kleine Erfolgsgeschichte werden mit Angie, mit Luca, mit Melvin, sicherlich auch mit Joscha, der da noch viel Potenzial hat, aber dann auch hier einem Melvin, der eben Fünfter wird und gar nicht mal so weit weg von seinem deutschen Rekord ist, über alle drei Starts hinweg. Auch da eine starke Konstanz zeigt. Letzter Satz dazu, der führt, glaube ich, bis 30 Meter oder so. Also er hat eine mega Startphase auf jeden Fall vorneweg, die ich beeindruckend fand. Und das war der Aha-Moment, der mir im Vorgespräch gefehlt hat. Ich fand diese Startphase über die 50, das war das, wo ich gesagt habe, ah, das ist neu. Das hat er so noch nicht so deutlich drauf gehabt. Und da ist bei mir eine
Sehr
Kerze
schön.
angegangen. Ja.
Ja, ich finde es auch schön. Also die 50er waren auch durch die Bank weg extrem spannend natürlich. Aber ich finde, man hat auch da gesehen, dass das Leistungsniveau extrem hoch ist. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Strecken jetzt auch olympisch sind. Aber ich finde, das schmückt das deutsche Team noch viel mehr, dass man sagt, die internationale Konkurrenz ist wahrscheinlich gewachsen, weil sich viele jetzt auch auf die 50er fokussieren. Und dann trotzdem so weit vorne mitzumischen. Du hast die drei Strecken angesprochen, wo wir im Finale standen und eben Top-5-Platzierungen, Top-6-Platzierungen am Ende zu Buche stehen hatten. Total toll. Und ich glaube auch, dass Melvin selber wahrscheinlich nicht überrascht war, dass es auf den 50 besser lief als auf den 100 in diesem Jahr. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren zeigt, weil ich glaube, es ist einfach ein nacholympisches Jahr gewesen. Aber ja, auch da die Konstanz zu sehen, drei wirklich schnelle Rennen zu schwimmen, so dicht an den Medaillen, ja, dran zu sein am Ende und eben auch zu merken, wo liegen meine Stärken im direkten Aufeinandertreffen. Und für ihn war es dann eben die Startphase, die du angesprochen hast. Und ja, habe ich auf jeden Fall auch als sehr positives Rennen erlebt, definitiv.
Schwamm auch über die 100 ins Halbfinale, ist dann Neunter geworden, da hat auch nicht viel zum Finale gefehlt. Ich denke mal, im Endeffekt wird er zufrieden sein mit der WM und hat auch ein paar Hausaufgaben sich ins Notizbüchlein geschrieben, die wir jetzt in den nächsten Jahren oder die er in den nächsten Jahren angeht. Nacholympisches Jahr, du hast es angesprochen. Dann müssen wir natürlich über Lise Seidel reden. Auch das unbedingt 200 Meter Rücken für das DSV-Küken. Ganz schlimm eigentlich, aber für die Jüngste im DSV-Team, weil der ist im Dezember Geburtstag, schwimmt sich über alle drei Runden bis ins Finale über die 200 Meter und die, also auch mit einer Coolness, Kaltschnäuzigkeit ist, glaube ich, das Wort, das alle über 45 benutzen würden, im Halbfinale dort auf Rang 6 ins Finale geschoben. Ich war echt schockiert. In positiver Hinsicht. Also nachdem das erste Halbfinale durch war und die dort mit einer 2:09:05 angeschlagen sind auf dem vierten, fünften Platz, war ich so und dachte, oh, das nicht unmöglich. Also eine 9:05 habe ich durchaus gesehen, die da drinstecken könnte, aus vielerlei Gründen. Eine 8:75, die habe ich wirklich nicht gesehen.
Ja, und das ist genau dieses Über sich hinauswachsen. Also 2 Sekunden, die eigene Bestzeit, die auch in dem Jahr aufgestellt wurde, nochmal zu verbessern bei einer Weltmeisterschaft. Extrem beeindruckend. Auch da, das letzte Mal, dass eine deutsche Schwimmerin über diese Strecke im WM-Finale stand, war 2015. Auch da, 10 Jahre gedauert. Extremes Erfolgserlebnis. Was ich so spannend fand bei Lise, auch in den Interviews danach, war, dass sie sowohl im Vorlauf als auch im Finale gesagt hatte, dass das Adrenalin so hoch war, dass sie keine Schmerzen empfunden hat beim Schwimmen. Und das fand ich total schön, weil wir reden oft darüber, dass ja, so das Adrenalin bei so großen Wettkämpfen dich eher ein bisschen blockieren kann und du eben dann bei deinem ersten Start oder so, deinen ersten Weltmeisterschaften vielleicht hinter deinen eigenen Erwartungen und Leistungen hinterher bleibst, aufgrund eben der Anspannung, und dass sie das für sich so positiv nutzen konnte und dem so viel abgewinnen konnte und sich eben wirklich gefühlt in neue Dimensionen vorstoßen konnte beim Rückenschwimmen unter die Top 8 der Welt in einer extrem starken Zeit. Extrem toll, ja.
Super, absolute Erfolgsgeschichte. 208,75 ist die schnellste Zeit seit Jenny Mensing, Lisa Graf 2018, also auch seit 7 Jahren. Das ist sehr lang. WM-Finale hast du angesprochen. Ich habe mir mal angeguckt, wenn man so die beiden Halbfinalläufe übereinander legen würde, wo sie so in den Platzierungen rankt. Und dann ist sie nach der ersten Bahn auf Platz 13, nach der zweiten Bahn ist sie auf Platz 9, nach der dritten Bahn ist sie 10. und schwimmt dann mit einer 32,2 auf der Schlussbahn auf Rang 6 nach vorn. Und da gab es nur eine, die schneller war. Es war die Kanadierin Ingrid Wilm, die am Ende 13. wird. Konnte ihr keine andere das Wasser reichen. Kann man natürlich auch sagen, ne? Kelly McKean, Regan Smith und Co., die müssen da nicht Vollgas gehen auf der letzten Bahn. Ist mir schon alles bewusst. Trotzdem, diese 32,2 alleine als Standalone für sie oder für generell so ein 200-Rücken-Rennen ist ein fantastischer Schlusssport, das ist eine fantastische Schlussbahn. Selbst im Finale übrigens haben diese 32,2 am Ende nur zwei Sportlerinnen unterboten. Also auch, das rückt das vielleicht nochmal ein bisschen anderen Kontext. Im
Ich finde, man
Finale
hat es in der
dann, ja?
Lagenstaffel,
Nee,
mach du
sprich.
gerne, meinst es. Okay. Genau, man hat es in der Lagenstaffel auch gesehen, dass sie da eben direkt ein Aufeinandertreffen auch mit McEwen und Regan Smith in der Startphase eigentlich all das verliert, was sie dann an Rückstand hat. Also jetzt keine 3 Sekunden, aber die Hälfte bestimmt. Also sie war nach 15 Metern eine Körperlänge hinter Kelly McEwen, die sind direkt nebeneinander geschwommen. Da steckt so viel Potenzial noch drin. Also schwimmerische Top. Also da ist sie wirklich mit vorne dabei. Auch wenn alles wirklich fein. Du hast es gesagt, die Steigerung während des Rennens von Bahn zu Bahn immer schneller zu werden. Eigentlich schade für Lisa, dass es keine 300 oder 400 Meter Rücken gibt. Aber ich glaube, dass sie das, dass das was ist, wo man gut dran arbeiten kann. Und was sie jetzt sicherlich
Freiwasserrücken,
auch,
Freiwasserrücken.
was sie sicherlich auch einfach als wirklich sehr eindrücklichen Trainingsauftrag mitnehmen kann. Und ich glaube, das macht auch Spaß, an sowas zu arbeiten. Also zu sagen, okay, die Schwimmerische, die Ausdauer, die habe ich, die muss ich halten. Aber ich kann so ein bisschen mehr diesen spielerischen Charakter bei der Tauchphase, beim Start, mir als Fokus setzen für die nächste Saison, um mich da weiter zu verbessern.
Das wissen Sie in Chemnitz auch? Also ist es A, ist es offensichtlich, B, wissen Sie das aber auch seit Jahren, und ich bin gespannt, welche Lösungswege Sie jetzt finden, um das zu adressieren durch andere Reize, vielleicht durch andere Ansprachen, andere Trainer, die das vielleicht mal erklären. Jeder hat einen anderen Stil. Sage ich jetzt nicht, Steven ist hervorragend. Also Chemnitz läuft richtig, richtig gut. Das will ich damit überhaupt nicht gesagt haben, aber ein Stefan Fuhrmann erklärt das mit Sicherheit anders. Ein Lasse Frank auch nochmal, oder eine Marina und wie sie alle heißen. Benutzen vielleicht nochmal andere Worte, gucken woanders hin. Das ist ganz normal. Und du hast es angesprochen, im Lagenstaffelfinale, weil die beiden nebeneinander waren, war es so augenfällig. Im Finale ließe dann die ersten 100 tatsächlich quasi genauso schnell wie im Halbfinale. Und dann merkte man aber, dass es lang war gestern, dass vielleicht noch die ein oder andere Medienanfrage kommt. Dann weiß ich nicht, ob vielleicht noch eine Dopingkontrolle ist. Die Nacht ist dann vermutlich auch kürzer. Und man ist ein bisschen mehr gehypt, so. Und dann wird es nochmal eine 2:10 am Ende.
Ja, und auch da, also wann ist Lise jemals Vorlauf, Halbfinale und Finale seinen Rücken geschwommen? Also das hast du ja auch bei im Juniorenbereich eigentlich kaum. Klar, bei JM
JDM
etc.
letztes
Aber
Jahr, ja,
das
aber.
genau kommt dann vereinzelt mal vor und das braucht auch Übung.
Genau, da hast du richtigen Punkt, und damit sind wir auch beim Thema Schlafen und kurze Nächte. Anna Elend ist nämlich die letzte, die ich hier auf jeden Fall noch auf dem Zettel habe. Über den 100-Brust-Weltmeistertitel haben wir letzte Woche, also ich voller Adrenalin, auf jeden Fall gesprochen. Da habe ich zwei Sachen. Zum einen sagte sie dann, ja, nach dem WM-Titel war die Nacht sehr, sehr kurz, was die 200 Brust, glaube ich, die am Folgetag direkt waren, tief
Sie hatte
beeinflusst
einen
hat.
Tag Pause.
Oder ein
Einen Tag
Tag
Pause, da war er.
Pause. Auf jeden Fall zog sich das so ein bisschen durch. Das hatte sie dort beschrieben. Schwamm dort bis ins Halbfinale. Das ist alles okay. Ich habe jetzt gar keine Zeit, habe ich hier. 2:24,4, also 8 Zehntel über dem deutschen Rekord. Auch alles im Bereich, glaube ich, dessen, was sie dort kann, wird am Ende Elfte und scheidet im Halbfinale aus. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn eine Sportlerin 100 Meter aus dem Becken kommt und sagt, ey, deshalb habe ich das am Ende gewonnen, weil ich auf 200 Meter trainiert habe, und das ist die Ausdauer, die mir jetzt geholfen hat, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Anschließend aber im Halbfinale über die 200 Brust ausscheidet, stelle ich mir die Frage, ob das Training, das sie als 200-Meter-Training tituliert, nicht vielleicht doch tatsächlich eher ein 100-Meter-Training ist.
Also dadurch, dass sie in Texas trainiert, wo die, glaube ich, ein gutes Verständnis davon haben, was es bedeutet, auf lange Strecken zu trainieren,
Da hast du
würde
vollkommen
ich.
recht.
Aber ich glaube, Anna, ich meine, ich mag hätte, wenn und aber nicht, aber ich glaube, wenn die 50 und die 200 andersrum gewesen wären im Wettkampfprogramm, hätte sie auf den 200 ihr Können mehr zeigen können. Ich denke, dass. Gut, sie hatte einen Tag Pause, das war schön und gut, das hatten andere, zum Beispiel Lukas Mazerat, nicht zwischen 100 und den 50. Aber ich glaube schon, dass sie das ziemlich beeinflusst hat. Vor allem auch eigentlich total schade zu sehen, dass sie sowohl auf den 50 als auch auf den 200 mit ihren Bestzeiten, mit ihren deutschen Rekorden jeweils auf den Bronzerang geschwommen wäre. Gut, bei 50 kann alles passieren, aber ich finde gerade bei 200 Brust, das ist auch eine Zeit, die hat sie dieses Jahr jetzt mehrfach abgerufen, die 2:23 hoch. Und das hätte für Bronze in einem Finale reichen können. Ja, also wie gesagt, hätte, wenn und aber finde ich schwierig. Ich glaube, das ist das, was nach einem Weltmeistertitel passiert an Medienaufmerksamkeit, aber auch im eigenen Kopf, das kannst du nicht trainieren und das kann dich richtig beflügeln. Das hätte auch jetzt, weiß ich nicht, der nächste Ausreißer auf den 200 Brust werden können, aber gerade auf einer Strecke wie 200 Meter Brust, die glaube ich auch sehr kräftezehrend ist, ist es nun so ausgegangen. Sie hat sich trotzdem auch von Vorlauf zu Halbfinale gesteigert, was glaube ich sehr wichtig ist, auch um das zu beobachten außen, also dementsprechend auch wirklich gute Leistungen gezeigt, aber das letzte Quäntchen, ich glaube, da fehlte wirklich Schlaf und Kraft.
Ja, das kann gut sein, da gebe ich dir recht. Es ist die Frage, die ich mir da gestellt habe, aber du hast natürlich auch mit Texas recht. Ich bin gespannt, was da kommt in den nächsten Jahren, weil das sah so gut aus, auch vom Fundament so gut, technisch so schön. Ich habe so das Gefühl, dass das Ende echt noch nicht erreicht.
Nee, ich glaube auch
Und da
nicht. Und
freue ich mich drauf.
ich auch nochmal zu dem Punkt, dass wenn das Wettkampfprogramm anders gewesen wäre, sie hätte ja dann eben in der Staffel nochmal gezeigt, dass sie sich nochmal regeneriert hat und auch am letzten Wettkampftag durchaus noch eine Top-Leistung in ihr geschlummert hat. Also mit einer 1:49 fliegender Start, extrem schnelle Zeit. Also da hat die Regeneration auf jeden Fall, oder da sind so viele Grundlagen, glaube ich, im Training geschaffen worden, dass sie eben auch so eine Wettkampfwoche dann doch durchstehen kann auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, und auch ein guter Punkt. Ich hatte es ja auch schon angesprochen. Du hast das nochmal betont, gerade mit dem Medialen, was dann einfach folgt nach so einem WM-Titel. Das ist echt eine andere Hausnummer. Zu guter Letzt, wir haben es einmal, zweimal kurz angerissen. Maja Werner als dritter WM-Neuling über die 200 Meter Freistil nochmal gut abgeliefert unter 2 Minuten. Du verziehst das Gesicht wegen WM-Neuling, ja, oder?
Nee, weil wir schon drüber gesprochen hatten, unser Zwischenbilanz tatsächlich. Das war genau der Abend, wo sie schon geschwommen war.
Genau, ins 400 Meter Freistil-Finale.
Nee, die 200 waren an dem Morgen. Da hatten wir schon drüber gesprochen.
Haben wir auch schon.
Genau, ja, genau.
Dann möchte ich mein Lob nochmal erneuern, was das für ein schönes Rennen war, wie gut sie dort performt hat, auf ihrem Bestzeitniveau. Alles gut, ich glaube auch eine super erfolgreiche WM für sie. Am Ende des Tages mit ganz viel Lernen, mit den 800 hinten raus noch, war ja ihr Wettkampfprogramm auch stark gefüllt über die Woche.
Die haben wir noch nicht gesprochen, über die 800 von Maja. Die waren nach unserer Aufzeichnung.
Dann möchte ich dir das Wort erteilen.
ja, auch da, also da knapp ausgeschieden im Vorlauf, was aber auch, glaube ich, für niemanden die Erwartung war, dass sie da ins Finale vordringt. Dicht an ihre Bestzeit herangekommen, beziehungsweise auf den ersten Metern auf der ersten Rennhälfte auf Bestzeitniveau unterwegs gewesen, dann ein bisschen ablassen müssen. Aber trotzdem hat sie danach auch in Interviews gesagt, dass sie zufrieden war mit dieser Leistung. Ich glaube, es war ihre zweite oder drittschnellste jemals geschwommene Zeit. Ja, ein guter Schlusspunkt für eine extrem gelungene erste Saison, die sie in Magdeburg erlebt hat, glaube ich.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Vor allen Dingen die Bestzeit war aus Chamorin von der U23 EM, also gar nicht alt. Und von daher bin ich da auch nichts Schlechtes zu sagen und nichts zu ergänzen. Du hast das gut zusammengefasst. Dann würde ich zu einem Fazit kommen, zu einem letzten Schlusswort, Schlusssatz, wie auch immer. Die Deutschen belegen am Ende im Medaillenspiegel im Becken Rang 7. Mhm. Unter den Top 10 insgesamt holen sie 5 Medaillen aus dem Becken. Das ist das erfolgreichste Abschneiden seit Rom 2009, wenn wir nur auf die Goldmedaillen gucken. Wenn wir auf die Medaillenanzahl gucken, waren es in Doha tatsächlich 6. Das hatte ich so nicht mehr auf dem Zettel.
Wirklich?
Ja, es waren in Doha tatsächlich 6. Ich war auch, ich war genauso überrascht wie du. Habe ich jetzt nicht mehr offen hier die Tabelle. Isa hat 3 Medaillen geholt.
Dann Angie mit ihrem Weltmeistertitel, Angie, Lukas, Finald Kraul.
Flo hat da noch einen Titel geholt und dann waren es 6. Ja, hatte ich auch so nicht mehr dabei, soll jetzt aber hier die Leistungen in Singapur, wo ich glaube, wir sind uns einig, ohne ein Sternchen ranzuhängen, die Konkurrenz war hier größer.
Ja.
Überhaupt nicht nivellieren oder schmälern. Nein. Das war eine
herausragende Zeiten. Ja, die geschwommenen Zeiten waren eben auch von den Deutschen dann teilweise nochmal stärker. Also das hat sich die Waage gehalten, glaube ich, dass ja.
Was ich spannend finde, und insgesamt gab es 18 Finalplatzierungen, 18 Finalstarts im DSV-Team. So viele wie seit, ich weiß nicht, der DSV hat vielleicht die Statistik gemacht, ich habe sie hier nicht, aber es gab jeden Tag reichlich nachmittags anzusehen und das ist wirklich, wirklich schön und unterstreicht das Niveau, auf dem wir hier sind. Ja, in so dem Sinne würde ich sagen, war gut, Urlaub genommen zu haben und ein bisschen ins Schlafdefizit zu kommen, oder?
Ja, ich denke schon. Und an dieser Stelle congrats an dich. Du hast unser Tippspiel knapp gewonnen, auch wenn ich mich damit noch nicht so ganz zufriedenstelle, weil das nicht geschwommene 50-Meter-Rennen von Joscha am Ende den Ausschlag gegeben hat. Wo ich auch nochmal einwerfen möchte, ich würde dann wenigstens gerne einen halben Punkt für den Altersklassenrekord von Vincent haben, den ich positioniert habe. Aber nein, ich gebe mich mit meinem zweiten Platz zufrieden. Silber ist eine sehr schöne Medaille. Und an dieser Stelle auch dafür nochmal danke. Und es hat sehr viel Freude gemacht, auch das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, während alle anderen um Medaillen und Platzierungen schwimmen, zumindest das eigene Rennen so ein bisschen parallel laufen zu haben.
Ja, es hat riesig viel Freude gemacht, das gebe ich gerne zurück. Und ich glaube, du hast das gesagt, es war denkbar knapp. Also viel enger hätte es fast gar nicht ausgehen können. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Du hattest für Joscha auf einen deutschen Rekord getippt. Den konnte er dann logischerweise nicht schwimmen, wenn man gar nicht antritt. Also kriegst du den Punkt dafür nicht. Und ich kriege aber sehr wohl den Punkt, weil er ihn ja nicht geschwommen ist. Nun ja, es war im Regelwerk nicht vorgesehen. Wir werden uns fürs nächste Mal was überlegen, wie wir mit diesen Fällen umgehen. Nein, ich glaube, zusammen waren wir uns hier ganz hervorragend durchmanövriert. Und irgendeiner von uns beiden hatte eigentlich immer recht, wenn man so will. Von daher geben wir zusammen mindestens einen sehr, sehr guten Experten ab. Und ich sage an der Stelle herzlichen Dank für deine Expertise, für deine Unterhaltung, für deine Zeit, auch die du dir genommen hast, und hoffe auf eine baldige Wiederholung zum nächsten Highlight.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut.
Merle, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, und sage jetzt an dieser Stelle auf Wiedersehen. Nächste Woche geht es dann schon mit dem Ausblick weiter auf die Junioren-Weltmeisterschaften, die in der Kalenderwoche 34, ich habe das Datum jetzt gar nicht im Kopf, was heute der 6., die starten am 19. in Otopen in Rumänien. Auch dort ein Juniorenteam des DSV dabei, gucken wir uns nächste Woche an. Und an der Stelle sage ich jetzt erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen, und mach dir einen schönen Abend. Bis dann.
Ciao, ciao.